Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Banausen.
Banausen, ja, Mann.
Und ein Bastard zu Gast.
Ja.
Ich bin ja halb Banause, halb Bastard.
Du bist beides, ne? Und Heute bist du bei den Banausen.
Jawohl.
Ja. Bist eingesprungen, deswegen freitags.
Ich freue mich auf jeden Fall. Aktuellen Umfragen zufolge ist man ja ziemlich cool, wenn man die Banausen hört.
Daher
freue ich mich einfach, Teil der Community zu sein.
Wen hast du denn da gefragt?
Wir haben 100 Leute befragt.
Schön so auf der Straße, ja?
Genau, hier vorne bei dir ums Eck beim Krankenhaus. Alle, die da rausgestolpert kamen, die haben wir gleich befragt.
Das kann ich mir vorstellen, dass das Kandidaten sind, die uns hören. Ja.
Voll, die haben gesagt, ey, mir war so langweilig im Krankenhaus, ja, musste immer nur rumliegen. Zum Glück gibt's die Banausen, die ich hören konnte.
Mhm. Ja, da war ich länger schon nicht mehr. Sonst, da gibt's immer gute Geschichten, wenn ich da mal kurz im Krankenhaus vorbeigehe.
Ja. Ich glaube, das ist so ein typischer Ort, wo man sich in Berlin halt mit einer Pulle Bier und einer Tüte Chips hinchillen kann und einfach mal Stunden chillen kann.
Fällt gar nicht auf. Gar nicht creepy, so. Was ist der Typ mit der Chips-Tüte?
Zwischendurch mal applaudieren, wenn halt jemand erfolgreich operiert wurde und rauskommt.
Mhm, genau. Assi, ey. Machst du das so in deiner Freizeit?
Nee, aber früher vorm Kaisers, ja. Da haben wir dann Sozialstudien betrieben.
Mhm.
Ein Kumpel Jakob und ich und ein paar andere dann auch noch. Wechselnde Konstellation.
So that's why Dave's a two-faced dick.
Ja.
So.
Kaisers in der Falkensteinstraße. Das war
der Brennpunkt. Spot, ja.
Das war der Spot, ja.
Okay. Und dann so ein bisschen cornern vorm Kaisers.
Ganz genau, ja.
Schön.
Mhm.
Ja.
Praktisch ist dann natürlich, man hat direkt Nachschub bekommen, ja. Bier alle, zack, wieder rein, selber Teil der Sozialstudie geworden.
Ach, ich wollte gerade sagen, sicher, dass da nicht noch andere Leute standen, die euch beobachtet haben.
Ja, wer weiß, Alter.
Ja, ich hatte ja, als ich noch im Wedding in der Prinzenallee gewohnt habe, da hatten wir ja direkt unten im Haus drin ein Penny.
Mhm.
Nochmal je nach Gegend eine Ecke härter als Kaisers. Und eine Bushaltestelle direkt davor. Kannst dir vorstellen, Alter, was da abhing, ey. Also zum einen haben die immer diese Bushaltestelle zerschossen.
Mm.
Also original hast du einfach nachts Schüsse gehört und am nächsten Morgen sah die Bushaltestelle halt ziemlich anders aus. Und dann hingen halt auch immer die gleichen KandidatInnen so vorm Penny rum. Und mit der einen haben wir uns dann zwangsläufig immer wieder halt auch so ein bisschen unterhalten, weil die uns halt immer wieder auch angequatscht hat, die Tina. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann in den Anfängen vom Podcast auch noch was von Tina erzählt habe. Ich weiß nicht. Also da habe ich natürlich nicht mehr dort gewohnt, aber die hat mich lange beschäftigt, ey. Die war krass.
Inwiefern?
Naja, weil die, also klar, die war halt meistens tierisch betrunken und hat uns dann da manchmal in recht spaßige Unterhaltung verwickelt. Andere Male und das auch echt häufiger halt einfach blöd um sich geschimpft und uns als sonst was betitelt und so, das war stellenweise echt lustig. Mhm. Und dann hatte die auch öfter phasenweise so einen Freund. Wir uns auch gedacht haben, okay, Tina, ohne Zähne hat sie den Typen abgecheckt. Respekt. Aber den hat die dann so scheiße behandelt und hat dann halt auch immer wieder auf den eingeprügelt und so. Mhm. Und sie auch dachten, ey, er muss ja auch irgendwie schwierig ticken, dass der da mit der Tina abhängt. Aber ja, das war auch immer eine ziemliche Sozialstudie, so vom Penny.
Ja, vielleicht hat sie ja sein Bier oder Wein bezahlt. Hat er eine Menge über sich ergehen lassen.
Mhm.
Man weiß es nicht.
Meinst du, deswegen macht er das mit? Naja.
Oder, keine Ahnung, masochistische Ader sticht Scham.
Ja, seinen Namen haben wir leider nie erfahren.
Mhm. Ja.
Ja,
der
so
Typ,
ist es.
Der Typ von der Tina, wa?
Der Typ von der Tina, ja. Ja, den hatte die auch nicht lange. Der hat es wahrscheinlich auch nicht allzu lange mit dir ausgehalten. Aber da hingen echt ein paar super weirde Gestalten rum. Da war auch ein Typ, der hat sich permanent mit seinen imaginären Tauben gestritten. Das war echt wild, ey. Der hing immer mit so einem Tetrapack Rotwein ab. Da auf so der nächsten Parkbank. Und der hatte dann immer super wild auch weggescheucht und so. Also der war wirklich busy damit, imaginäre Vögel zu verscheuchen. Das tat mir schon auch echt leid. Mit dem konntest du auch nicht wirklich reden.
Mhm.
Also der war schon von Grund auf ziemlich aggro.
Ja, das ist schon hart. Solche Einzelschicksale.
Ja, also vor allem wenn du
intensiven Drogen- oder Alkoholkonsum dann irgendwann so weit fortgeschritten.
Ja, wer weiß, wodurch das kommt, ne? Oder ja, ob die halt durch was auch immer plötzlich auf einer fiesen Psychose sind und dann, ja, aber eben, also du kommst damit unterhalt auch nicht an die Leute ran. Und wenn du das dann jeden Tag siehst, da stumpft man auch so ein bisschen ab. Mhm. Tja, kennst du aus Kreuzberg.
Lernt man schon ein bisschen was über die Welt kennen, ja.
So, jetzt haben wir uns vorgenommen, heute hat jeder 3 Projekte dabei. Mhm. Wir können bei mir wieder so ein bisschen Wunschkonzert machen.
Bei mir auch.
Ah ja?
Ich habe 2 Sachen dabei. Die sind repräsentativ für mich und ja, kommt darüber, dass ich manchmal ein Kloppi bin. Ja? Das kommt dann aber beim Titel der Filme oder der Projekte dann raus.
Die Parallele, die ist
ja. Ja, lass dich überraschen. Ja, genau, okay. Wieder eine Parallele. Aber die ist diesmal total offensichtlich.
Aha. Ja, dann fang mal an, ich bin gespannt.
Okay, noch nicht beim ersten. Aber
oh, Alter,
ja, muss ja ein bisschen Spannungskurve betreiben. Ja, der erste ist jetzt relativ wenig überraschend, weil ich ja immer wieder Stephen King-Projekte mitbringe.
Ja, aber der erste hat jetzt keine Parallele zu den anderen.
Nee. Oder was? Ja, super. Ja, nur vielleicht vom Genre dann mit dem dritten Projekt, was ich mitgebracht habe. Mhm. Ja, Kinders Zorns.
Nice, Alter.
Naja, schauen wir mal.
Ach so, ja, da gibt's viele Verfilmungen.
Ja, Mann, insgesamt gibt's ja 11 Titel, so, die das Thema, die Story aufgreifen von
Wirklich?
Stephen King. Alter. Ja, Mann, die erste kennt man wahrscheinlich noch am ehesten von 1984. Die ist ja sogar ganz gut.
Das war die erste?
Das war die erste. Dann gab's 2009 schon mal eine Neuverfilmung, richtig?
Ich glaube ich wirklich nur die aus den, dann ist die aus den 80ern.
Ah, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte mir irgendwann mal die alten 3 Teile angeguckt. Der dritte war, glaube ich, der in Chicago spielt, wo er auch so ein bisschen Hip-Hop-Soundtrack am Start ist und
ich wusste gar nicht, dass da mehrere Teile von
Ja, ich habe mir das gar nicht rausgeschrieben, was es da alles gibt, aber gibt eine ursprüngliche Trilogie. Und die wird auch so vermarktet und dann gibt's halt zwischendurch noch diverse weiteres Gesponne um die Story.
Moment mal, jetzt bin ich verwirrt, weil wenn du sagst ursprüngliche Trilogie, heißt das, Stephen King hat das als Trilogie geschrieben?
Nee, oder? Es gibt eine Geschichte von ihm.
Okay, und die haben dann aus dem Teil von 84 daraus eine Trilogie gemacht.
Genau,
okay.
Ja. Mhm. Ich frage mich jetzt aber nicht, wie die noch inhaltlich zusammenhängt, aber die wird halt so vermarktet.
Okay.
Kann sein, dass die halt, also die Rechte liegen halt gleich bei denen, bei der Trilogie. Kann sein, dass da auch die gleichen Macher dahinter stecken. Aber die ist mir halt im Gedächtnis geblieben, weil da der erste Film, ja, und die erste Verfilmung von 1984, die ist aus meiner Sicht noch am passendsten. Und ja, der dritte, ich glaube, war der dritte, der spielt eben in Chicago und nette Story und ist halt so Kinderzorn zum Ghetto.
Okay. Ja. Und um den geht's jetzt, oder was?
Um den geht's auch nicht. Nee, es geht um den neuesten, ja. 2020er Produktion. Also 2009, ja, gab's nochmal eine Verfilmung, grundlegende Verfilmung vom Stoff. Und jetzt 2020 schon wieder.
Okay. Ja, gut, aber wenn du sagst, in den 80ern gab's das erste und es gibt mittlerweile wie viel? 11 Titel hast du gesagt?
11 Titel, genau. Wie gesagt, die erzählen halt immer wieder eine andere Geschichte um diese Kinder aus dem Kornfeld, ja. Aber es gab halt 2009, ja, nochmal eine Verfilmung, die auch schon nicht geil war. Mhm. Also kann man sich zu Recht, gerade ich, mir nach dem Gucken die Frage stellen, warum hat diese Verfilmung 11 Jahre später auch nochmal gebraucht?
Ja gut, das kann man sich bei 11 Verfilmungen wahrscheinlich insgesamt fragen, ne? Warum es die braucht.
Ja, gut. Die Story gibt natürlich ein bisschen was her, dass man es weiterspinnen kann und fortführen kann, so wie ja bei vielen dieser 11 Filme ja geschehen. Mhm. Aber nochmal eine grundlegende Neuverfilmung, nachdem es diesen grottigen 2009er Film gab. Oh, ich weiß nicht. Das hat es aus meiner Sicht überhaupt nicht gebraucht und war auch so vom Ergebnis her. Aber vielleicht kurz so, hast du mal einen Film von denen gesehen?
Irgendwas, ja, eben. Ich bin der Meinung, ich kenne den aus den 80ern. Mhm. Aber das ist so lange her, dass ich dir da jetzt nichts mehr sagen könnte.
Ja, also der galt damals schon als und nach wie vor als eine der guten Stephen King-Verfilmungen. Ja, neben so ein paar anderen sind ja oft verschrien als Low Budget und ja, nicht ganz so cool rüberkommt. Ich habe ja mal erzählt, ne? Natalie und ich ziehen uns einiges von den Reihen und da gibt's immer mal wieder was zu entdecken. Der hier gehört nicht unbedingt dazu.
Okay.
Aber vielleicht kurz zur Story. Man sieht erstmal Kamerafahrt übers Maisfeld, weil es hier auch wieder um den Ort und dessen Bewohner geht, der in Nebraska angesiedelt ist. Und man sieht da erstmal so einen älteren Jungen Richtung Kinderheim latschen, wird erstmal angehalten von einem Mädchen, die eben auch in diesem Kinderheim wohnt. Und ja, man sieht, er kommt halt aus dem Maisfeld, er ist sichtlich irgendwie involviert, irgendwie auf einem anderen Level, hat irgendwie Kratzer im Gesicht, blutunterlaufene Augen und krallt sich halt was von den Werkzeugen, die da in der Nähe rumliegen. Liegt ein Tisch, an dem spielt eigentlich das Mädchen und da liegt dann auch ein Messer, was er sich greift. Könnte ich natürlich die Frage stellen, warum liegt da ein Messer rum? Egal, er geht mit dem Messer dann ins Kinderheim, da kommt dann ein Erzieher raus, der ihn dann auch erstmal kurz anmacht, aber irgendwie sichtlich froh ist, dass er wieder am Start ist. Der war anscheinend eine Weile verschwunden und der Jugendliche sticht aber erstmal wahllos auf ihn ein und geht dann ins Kinderheim rein. Man hört nur die Tür zufallen und Schreie. Ja, also er sticht da offensichtlich alle möglichen Erzieher ab, die da im Kinderheim am Start sind. Kommt natürlich zum Polizeieinsatz, die da zum Kinderheim düsen und wollen eigentlich den Jugendlichen bewegen, rauszukommen und haben keine bessere Idee, als Betäubungsgas da reinströmen zu lassen. Was aber die Folge hat, dass die Erwachsenen, die Erzieher waren schon alle tot, abgestochen. Und die 15 Kinder, die da aber noch drin zu dem Zeitpunkt am Start waren, die hat es eben auch durch das Betäubungsgas niedergestreckt. Und das ist so der kleine Skandal, der dann diese Stadt in Verruch bringt. Es gibt eine Überlebende, Eden, die gespielt wird von Cat Moyer.
Ich dachte jetzt die ganze Zeit, wenn du sagst Betäubungsgas, klingt das für mich so, als wäre das Ergebnis Betäubung. Und sind aber gestorben.
Sind dann gestorben und da wurde einfach zu viel von diesem Betäubungsgas reingejagt. Wir haben hier Eden, die eine der Überlebenden, die von Kate Moyer gespielt wird, so eine junge Schauspielerin, die schon ein bisschen Schauspielerfahrung sammeln konnte, zum Beispiel in Handmaid's Tale in der Serie, hat sie bei einer Folge mitgespielt. Und die wird von dem örtlichen Pastor betreut, der gespielt wird von Bruce Benz, den ich ja sehr mag. Der hat 132 Schauspielcredits und man kennt ihn vor allem als Nebendarsteller in Mad Max 2, wo er diesen schrägen Typen neben Mel Gibson spielt, der mit dem Fluggerät immer unterwegs ist und am Anfang mit dem Hundefutter und so weiter. Genau, und er versucht sie natürlich zu betreuen, von dem Trauma irgendwie, das Trauma zu begleiten, aber die ist irgendwie ziemlich schräg drauf, hat da eine ziemlich harte Meinung und wird auch, komme ich gleich noch zu, wirkt so ziemlich abgebrüht im Gespräch, wo er sich halt wundert, warum ist sie nicht eigentlich schockiert, weil eben 15 von ihren Mitkinderheimbewohnern / Freunden draufgegangen ist. Dann sieht man Wechsel zur eigentlichen Hauptrolle, zu Bolin, die gespielt wird von Elena Campouris. Die kannte ich vorher nicht, die hatte eine größere Rolle in My Big Fat Greek Wedding 2, weil ich den nicht kenne, kannte ich sie vorher auch nicht. Und sie spielt halt auch eine von den Dorf- oder Kleinstadtbewohnerinnen, die da mit ihrem Bruder im Maisfeld rumspaziert und sie ihm halt eröffnet, dass sie ein Stipendium für eine Uni bekommen hat und also bald den Ort verlässt, was ihren Bruder ziemlich traurig macht, weil der einfach nicht zurückgelassen werden möchte mit dem Vater, der sich eben alleinerziehend um die beiden Kiddies kümmert. Der Vater wird gespielt von Kellen Mulvey. Den kennst du wahrscheinlich zumindest vom Sehen. Der hatte Rollen Scylias in 300, Rise of an Empire. Der hat mitgespielt in Batman vs. Superman, Dawn of Justice, Captain America, Winter Soldier und so weiter. Hat so eine typische Hackfresse, die man wahrscheinlich schon gesehen hat.
Die typische Hackfresse. Ach ja, okay. Ja, also gut, wenn man ihn sieht, weiß ich, was du meinst. Ja. Aber Hackfresse will ein bisschen hochgegriffen.
Ja, ist ein bisschen
schon kerniger Typ.
Abwertig gemeint. Ist ein kerniger Typ. Er hat eine ziemlich markant, nicht Hackfresse, sondern ein markantes Gesicht.
Oh ja, das hat er.
Jo, und man sieht halt immer wieder das Maisfeld und irgendwie geht da so komische, mysteriöse Bedrohung von aus. Die Kinder spielen da halt rum und eben dieser Szene, wo Elena ihrem Bruder eröffnet, dass sie halt den Ort verlassen will, und sie da rumspazieren, stoßen sie dann eben auch auf eine Truppe von Kindern aus dem Ort. Ja, ziemlich düster, die haben irgendwie nur komische Sachen zum Spielen und turnen da auf so einem Windradturm, auf so einem Metallgerüst rum, ärgern halt einen von den Jungen, indem der halt immer weiter Richtung Grund so getrieben wird, sich da offensichtlich halt komische Späße erlauben und dann auch anfangen auf die beiden, also hier Elena und ihren Bruder, Spoglin und ihren Bruder rumzupiesacken. Also es wirkt halt alles ja sehr mysteriös, was da irgendwie mit den Kiddies in dem Kornfeld umgeht. Da ist der Name ja auch irgendwie Programm. Vor allem im Original mit Children of the Corn. Und eskalieren tut es, als dann die Bewohner in der Gemeindeversammlung, weil sie eben da keine Perspektive für sich sehen, viele Kinder gestorben, dann auch umliegende Ortschaften und deren Maisfelder sind halt von irgendeinem Virus befallen und Ernte gibt halt nicht viel her, also Perspektivlosigkeiten, die beschließen eigentlich, das Land platt zu machen und für anderes zu nutzen und dann die Kinder vom Ort aber in dieser Gemeindeversammlung sich dafür einsetzen, dass eben dieses Kornfeld, das Maisfeld erhalten bleibt und dass da dann eben nach und nach eskaliert, weil sie auf gar keinen Fall wollen, dass das Maisfeld platt gemacht wird. Ja, so die grundlegende Geschichte. Die weitere Eskalation, die sollte man sich natürlich selber angucken, wenn ich jetzt hier nicht in Spoilerteil reingehen will. Jo.
Wie fandst du das jetzt? Klingt ja nicht so begeistert.
Ja, wenn man die Story halt schon ein paar Mal vorher gesehen hat und dann auch schon deutlich besser umgesetzt, vor allem durch die Verfilmung von 1984, dann stelle ich mir immer die Frage, warum? Warum Remakes, ja? Und
naja, aber warum guckst du es dir denn an, wenn du eh weißt, welche Geschichte dich erwartet und das scheinbar ein Problem
ist? Ja, das ist dann halt mein Vollständigkeitswahn, bei den Stephen King-Verfilmungen, wo man sich natürlich zu Recht die Frage stellen könnte, warum? Warum,
wenn... Naja, ich finde, das ist ja schon ein Genre, ne? Geht in Richtung Slasher?
Ja.
Wenn da halt in diesem Maisfeld irgendwie Leute abgeschlachtet werden oder in diesem Heim und sonst wo. Und ich finde halt, gerade was so Practical oder jetzt natürlich auch CGI angeht, halt die Effektschiene, da tut sich ja schon einiges, ne? Deswegen könnte man schon sagen, hey, also gerade im Horrorbereich gibt es ja tausende Auflagen von Stoffen, also ist ja immer wieder das gleiche in Grün. Ein Slasher ist ja im Grunde auch irgendwie immer das gleiche. Also finde ich, natürlich gibt's da auch sehr gute Beine, aber du weißt, was ich meine, so im Kern die Geschichte, das ist jetzt, da wird selten das Rad neu erfunden. Total. Und trotzdem funktionieren diese Filme ja immer wieder. Also es scheint ja echt einen Markt zu geben für Leute, die sich immer wieder auch gerne das Gleiche angucken, solange da viel gemetzelt wird. Und ich glaube, da kann man dann halt was neu machen, ne? So im Bereich, wie zermetzeln wir die Leute?
Ja, der Film hatte ein Budget von 10 Millionen Dollar geschätzt. Das ist jetzt kein Riesenbudget.
Nö, aber da kannst du schon einiges mit machen.
Man kann schon was machen und ja, also der alte ist natürlich, klar, gab es noch kein CGI, deswegen Practical Effects hat bei dem auch gut funktioniert. Man sieht hier halt mehr noch, was da eigentlich im Kornfeld Maisfeld zugange ist. Ja, also das eigentliche Wesen sozusagen, was ich glaube in der alten Verfilmung eher nur immer wieder angedeutet wird. Das ist aber CGI-mäßig nicht geil gemacht.
Ja gut, da siehst du dann.
Und wahrscheinlich soll er eben die Slasher-Freunde trotzdem befriedigen, weil der hat ein FSK 18 Rating, ist rated R in USA.
Ist der entsprechend blutig dann?
Ist schon blutig.
Okay.
Ja, aber auch da die CGI-Effekte halten sich in Grenzen.
Ach, es ist dann auch, das meiste ist CGI-Blut oder wie?
Ja, genau.
Gut, da stehe ich natürlich eh nicht drauf.
Aber der Film geht halt 93 Minuten. Die Story ist halt, man merkt, dass das eine coole Story von Stephen King ist. Und wenn man die erstmalig guckt, dann kann man vielleicht was damit anfangen. Ich tue mich halt einfach schwer, weil es ja wirklich, wie schon mehrfach erwähnt, die dritte Verfilmung dieser grundlegenden Story ist und gerade erst mal 11 Jahre später das wieder aufgegriffen wird, da stelle ich mir halt wirklich die Frage, warum, warum?
Du, ich habe mir gerade Superman im Kino angeguckt, ne? Also
stimmt, der wurde auch ein paar Mal verfilmt.
Ja, und so da werden wir noch eine ganze Weile uns aufhalten mit Stoffen, die es schon mal in irgendeiner anderen Form gegeben hat. Das ist leider halt ein Phänomen unserer Zeit. Also,
naja, Regie hat hier Kurt Wimmer geführt. Der hat ja...
Sollte mir das was sagen?
Nee.
Okay.
Der, also jein. Ich, der hat 2006 hat er Ultraviolet gedreht mit, oh, mit wem war der nochmal? War das der mit Mila Jovovich? Ich komme gerade nicht drauf. Nee, war,
sag
nee,
mir
war
irgendwas.
Nicht.
Ich überlege gerade.
Ja, mal, das war so ein Sci-Fi-Action-Ding, was auch ordentliches Budget zugrunde liegen
so,
hatte.
Okay.
Mit wem war der
nochmal? Wir hatten den schon mal auch, weil der im Equilibrium geschrieben hat und so.
Ja,
als Autor
genau.
hatten wir den schon
ja,
ein paar
genau.
Mal. Ja.
Also ne, nicht gerade als Regisseur bekannt. Der hat davor, vor Ultraviolet, hat er Equilibrium gedreht mit Christian Bale. Den mochte ich damals.
Ja.
Ein paar Jahre davor nochmal One Tough Bastard. Den kenne ich nicht, obwohl der Titel natürlich interessant für mich sein kann.
Auf jeden Fall. Der hat schon ein paar Sachen geschrieben, die ich recht unterhaltsam fand.
Aber nach der Regiearbeit 2006 hat er eben rumgewimmert, weil es eben kreative Differenzen mit dem Studio gab. Ich weiß, dass es da auch unterschiedliche Schnittfassungen gibt von dem Film. Und ja, hat hier das Ding nochmal aufgegriffen. Genau, als Drehbuchautor kennt man ihn halt möglicherweise mehr. Ja, Street Kings hat er geschrieben, Gesetz der Rache hat er geschrieben, Salt, Total Recall, hier halt auch, Remake.
Das Remake,
Point Break, hier halt auch, Remake, und anscheinend ist der auf der, auf dem Niveau eher unterwegs.
Er ist der Mann für die Remakes.
Ja, anscheinend.
Okay.
Ja, also, wie gesagt, wenn man die Story noch so gar nicht kennt und leichten Zugang zu dem Film, also der irgendwie gerade läuft, kann man schon einen Blick reinwerfen, wenn man sich da unterhalten wird, bleibt am Ball. Mich hat das Ding leider sonst nicht abgeholt. Der hatte halt ein bisschen Schwierigkeiten, ja, produziert im Jahr 2020. Dann kam Corona-Lockdown. Der wurde dann auch erst 2023 rausgebracht.
Okay, also sie wollten ihn ins Kino bringen.
Die wollten ihn ins Kino bringen, ja. Also eins der Corona-Opfer hat dann aber an der Kasse versagt, ja. Lediglich eine halbe Mille weltweit eingespielt.
Ja, scheiß Corona, ja, das hat vielen das Genick gebrochen.
Ja,
schade. Aber gut, das ist ja dann trotzdem auch die Sorte Film, die im Stream und so weiter auf jeden Fall seine Leute finden wird.
Wahrscheinlich. Soll ich Punkte raushauen?
Na, was glaubst du denn, wie ich diesen Film fände?
Na, damit kannst du nichts anfangen.
Weil, also gerade wenn es so in Richtung Practical Effects geht, dann habe ich da mitunter schon meinen Spaß mit.
Ja, geht mir genauso. Deswegen mache ich nochmal ganz klar Werbung für die 84er-Verfilmung.
Okay.
Die taugt deutlich mehr was.
Okay.
Ja.
Und also du kannst dem ja quasi gar nichts abgewinnen, nach dem, was du jetzt alles erzählt hast.
Ja, wie gesagt.
Außer, dass er nicht allzu lang ist, höre ich daraus.
Nicht allzu lang, und wenn man die Story halt nicht kennt, dann kommt man da natürlich gut durch. Die Story ist schon, das meinte ich ja, man merkt, dass die Story halt cool ist, die Stephen King da geschrieben hat.
Okay.
Und der Film erzählt halt die Story, deswegen kommt man da auch inhaltlich gut durch. Aber
es ist halt nicht geil.
Ja, CGI-technisch ist es halt nicht geil.
Okay.
Und mit den Schauspielern, ja, konnte ich teilweise was anfangen. Ja, Bruce Pence mag ich, wie gesagt, sehr. Mit Kellan Mulvey konnte ich auch was anfangen. Die Hauptdarstellerin Elena Kampouris, mit der ich mich halt einfach ein bisschen schwer getan. Die trägt natürlich dann auch weitestgehend inhaltlich zu bei.
Okay. Klingt ja alles nicht so rosig.
Ja, geht so.
Ja, dann hau mal Punkte raus. Ich werde mal ins Blaue raten.
IMDb 3,8. Und ey, die 2009er-Verfilmung war schon auch bei 3,8, ja.
3,8? Das ist ja richtig mies.
Es gibt einen Metascore. 22, noch mieser.
Uff.
Letterboxd-Community ist bei 1,7 unterwegs.
1,7 auf Letterboxd? Alter. Ich sag 3 Punkte.
Ja, ey, goldrichtig.
Oh, sehr schön. Okay. Wow, das klingt echt nicht so, als müsste ich mir das angucken. Aber sag mal, gestern und ich haben jetzt in den letzten Wochen, waren wir ja öfter im Kino und haben jedes Mal den Trailer zu der neuen Stephen King-Verfilmung gesehen. Hast du das schon mitbekommen?
Ich habe den Titel vergessen.
The Long Walk wird das Ding heißen.
Ah, okay, nee, den von dem habe ich noch nichts wahrgenommen.
Ach, okay.
Ich dachte, du meinst einen anderen Film, der jetzt im August, September, glaube ich, zu Kauf veröffentlicht wird, wo ich mich über die sagenhafte IMDb-Wertung von 7,7 gefreut habe. Aber ich komme gerade nicht auf den Titel. Hat irgendeinen Namen im Titel.
Aha.
Jetzt kam ja vor kurzem...
Mit Namen sowas wie Sabrina oder was
irgendwas
meinst du?
Irgendwas mit Buckley okay. oder Buck.
Aha.
Sagt dir das was?
Nein.
Okay.
Nee, aber...
Okay.
The Long Walk ist eben auch eine Stephen King-Geschichte wohl, die er unter irgendeinem Pseudonym mal wieder geschrieben hat. Und das, was mich dann doch sehr reizt an der Kiste, hast du gefunden?
Bin noch dabei. Ich bin aber ganz ohr.
Das, was mich sehr reizt an der Kiste, ist, dass J.T. Molnar das die Geschichte zum Drehbuch umfunktioniert hat. Und der hat ja für mich mit Strange Darling, gerade was das Drehbuch angeht, schon was gemacht, was ich sehr intriguing fand. Mhm. Und Regie hat halt Francis Lawrence geführt. Das ist der Hunger Games Typ.
Mhm.
Und der Trailer sah schon derbe aus. Also es ist eine ganz simple Prämisse. Da gibt es eine Truppe von Leuten, die halt loslaufen muss. Das ist irgend so ein, hat so ein bisschen Eventcharakter, aber halt Militär um die rum. Und die Regel ist, wer unter 3 Meilen pro Stunde kommt, kriegt eine Verwarnung. Nach der Verwarnung gibt es einen Schuss. So, und der Letzte, der noch läuft, hat quasi gewonnen.
Ah, ja.
Gibt kein Ziel, halt nur einer kann am Ende das Ding gewinnen.
Klingt ja auch ein bisschen nach Hunger Games.
Ja, und aber es ist schon wirklich derbe gemacht. Also ein Trailer fand ich echt beeindruckend.
Okay, cool.
Dem bin ich gespannt. Aber ist das eine Stephen King-Geschichte, die du kennst?
Nee, ich kenne ja auch relativ wenig von ihm.
Okay.
Ich bin eher auf der Filmebene unterwegs.
Okay.
Ja. The Life of Chuck.
Mhm.
Hast du von dem was gehört?
Nee.
Von Mike Flanagan mit Tom Hiddleston.
Oh.
Ja.
Okay.
Wie gesagt, 7,7, da habe ich richtig Bock drauf.
Mhm.
Und die jetzt, der Film, der auf einer Stephen King Geschichte basiert, die jetzt zuletzt rauskam zum Kauf, ist The Monkey. Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Den mit, Alter, den haben wir noch im Kino gesehen. Ach nee, entschuldige, ich weiß, welchen du meinst. Das ist mit dieser Figur, ne? Mit
Genau.
Das habe ich mitbekommen, dass der rausgekommen ist. Das war auch eine Stephen King-Geschichte. Okay,
ja, genau.
Ist ja unglaublich, ne, wie viel der Typ schreibt.
Voll,
das ist echt scary, Alter. Nee, also von diesem Life of Chuck habe ich auch noch nichts mitbekommen.
Mhm. Na, dann werde ich den vielleicht mal mitbringen.
Drama, Fantasy, Sci-Fi. Das ist auch... Bisschen ungewöhnlich, ne? Für einen Herrn Kings. Finde ich schon auch geil. Das ist halt beim besten Willen nicht alles immer nur Horror.
Genau, total.
Ja.
Und oft haben ja die Geschichten, die nicht eben so typisch Horror zuordnenbar sind, für mich immer viel Potenzial von ihm.
Voll. Ich meine, wir hatten neulich wieder Stand By Me, ne?
Ja.
War es ein geiler Film, immer noch. Er ist so krass.
Mhm.
Ja, und Children of the Corn. Also ich muss gestehen, ich habe dann doch irgendwie Bock, mal den Alten wieder zu sehen. Linda Hamilton, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Ja. Er war ja auch jahrelang indiziert.
Ach ja?
Irgendwann wurde er dann neu geprüft und ist dann vom Index runter.
Hey, ich bin halt in den 90ern irgendwie wieder an den Film geraten oder eigentlich nur an den Namen des Films halt über Big Al und Mace. Die waren ja zusammen Children of the Corn, haben sich halt so genannt, ne? Ganz offensichtlich in Anlehnung an den Film. Aber ich habe den nie wieder gesehen, glaube ich. Also ja. Wäre wahrscheinlich fast wie eine Erstsichtung. Okay.
Ja.
Ja gut, dann machst du weiter im Stephen King-Universum. Ja. Das ist schön.
Mhm.
Gut, dann fange ich mal an. So ein, zwei Sachen habe ich mir dann doch vorgenommen. Aber nachher kannst du, glaube ich, echt irgendwie mal sagen, worauf du Bock hast. Jetzt bringe ich erstmal mein aktuelles Los für den Monat Juli. Weil, ich muss gestehen, wir sind ja jetzt wieder mit ein bisschen Vorlauf unterwegs, produzieren quasi vor. Deswegen, ich hoffe, die Episode erscheint noch im Juli. Vielleicht ist jetzt auch schon August, wer weiß. Und ich habe es verpennt. Aber ich dachte, mache ich jetzt mal was anderes. Weil sonst ist ja immer Guest mit am Start, wenn ich meine Lose hier bespreche. Und jetzt mache ich das mal mit dir.
Sehr schön.
Ja. Dieses hier hat Jens beigesteuert. Liebe Grüße dahin. Ich habe mir den angeguckt. Der Film heißt The Reflecting Skin. Auf Deutsch Schrei in der Stille. Sagt dir das was?
Erstmal nicht.
Es wird fleißig gegoogelt. Ich habe da auch überhaupt nichts von gewusst. Also weder wusste ich, dass es diesen Film gibt, noch habe ich, glaube ich, mit dem Regisseur schon irgendwas jemals zu tun gehabt. Also ja, war alles neu für mich.
Da vorsichtshalber recherchiert. Ich habe ihn nicht gesehen und auch nicht in der Sammlung. Also sagt mir auch gar nichts.
Sagt dir auch nichts, ne? Ja. Und wir hatten ja neulich Kalitos Way und da waren uns Guest und ich noch einig, dass wir wahrscheinlich Viggo Mortensen noch nie irgendwie in so einer frühen Rolle gesehen haben oder es zumindest eine der sehr frühen Rollen ist. Und jetzt sind wir hier 1990. Das ist für mich auch definitiv eins seiner ersten Dinger, weil der hatte 85 sein Debüt, also sein Filmdebüt. Und dann kam schon eben wenige Jahre später dieser hier. Deswegen definitiv einer seiner ersten. Ja, also Regie und Drehbuch. Ein Herr namens Philip Ridley, der ist Brite. Ganze 6 Credits, davon auch nur 3 Langfilme und dieser hier war der erste Langfilm. Der hat als Autor schon ein bisschen eine Welle gemacht, weil der wohl sehr früh anfing. Ist auch so lustig, einer der Trivia Facts auf IMDb ist, dass er mit 7 seinen ersten Roman geschrieben hatte, unveröffentlicht wohlgemerkt, der mit 19 dann den ersten, der auch veröffentlicht wurde. Und dann hat er da auch irgendwelche Preise bekommen für vielversprechendsten Autor jetzt und all sowas. Also scheinbar als Autor ein bisschen renommierter als jetzt als Regisseur. Und ich habe schon auch gelesen, es gibt Leute, die so die Bücher von dem und was er so schreibt schon sehr schätzen. Und ich, wenn man den Film gesehen hat, kann ich mir auch vorstellen, dass das so eine Story ist, die wahrscheinlich als Buch für manche Leute besser funktioniert als als Film.
Ah ja, ich sehe schon Brite, der hat mal Drehbuch für die Krays geschrieben. Der war irgendwie auch in den 90ern so ein bisschen Untergrundtipp. An den erinnere ich mich noch vage.
Ja.
Okay.
Ja, also ich kannte bisher nichts von dem. Mhm. Zumindest ist mir das nicht bewusst. Und deswegen war das jetzt so meine Erstberührung mit seinem Stoff. Aber der Film selbst, der lief auf ein paar Festivals in Locarno, wo der auch 4-fach nominiert war und 3 Preise davon gewonnen hat. In Stockholm war 2-fach nominiert, hat 1 gewonnen. Also so eine kleine Festivaltour hat der wohl hingelegt. Aber ja gut, damals habe ich das eh nicht mitbekommen, aber auch so danach irgendwie. Ne, manchmal hat man ja so Filme, wo es dann irgendwie heißt, ja damals habe ich gehört, so der hat irgendwie die Runde gemacht, ein paar Leute haben über den gesprochen, aber der ist mir wirklich noch nie begegnet und das finde ich irgendwie immer ganz cool. Mhm. Erst recht, wenn das dann eben so Leute sind, wo man jetzt denkt, okay, krass, Viggo Mortensen, da hat man natürlich wirklich schon viel von dem gesehen und jetzt mal sowas sehr Frühes. Aber das kann ich schon vorwegnehmen, auch wenn der hier das Top-Billing hat, der taucht erst in der 41. Minute auf. Und das bei einem Film, der 96 geht. Also man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Ja. Mhm. Der Film steigt ein in der Szene, wo, also wir sind so in den frühen 50er Jahren in einem sehr ländlichen Idaho. Also wirklich sehr ländlich, weil du siehst primär, das passt sehr zu deinem Film jetzt, wir sehen primär Maisfelder.
Mhm. Ja, bei mir war es ja Nebraska, obwohl das auch hätte in Idaho spielen können.
Ja.
Ich glaube, da gibt es ja keine Gegend, die nicht ländlich ist.
Und nee, sind Weizenfelder, genau. Und diese Weizenfelder, da hat der Regisseur auch tatsächlich mal in einem Interview gesagt, dass er die von Hand gelb angemalt hat, damit das im Bild besser aussieht. Und ich mir denke so, okay, das hast du garantiert nicht alleine gemacht, Alter. Da waren wahrscheinlich ein paar Praktikanten mit dabei. Weil da schon, es gibt wirklich große Totalen von diesen Weizenfeldern und das ist halt scheiße gelb. Also das ist wirklich, das sieht alles ein bisschen aus wie so ein... Ja, genau. Sieht alles ein bisschen aus wie so ein impressionistisches Gemälde. Also deswegen, was die Bildsprache angeht, da kann ich schon nachvollziehen, dass viele Leute das ziemlich geil finden, weil dich das schon in so eine träumerische Stimmung irgendwie schmeißt. Weil es halt, ne, du hast dieses sehr helle, also eine sehr helle Optik und dann eben diese gelben Felder und sowieso ist alles super karg, weil ja nicht viel rumsteht. Ne? Hast du da so ein einzelnes Haus und dann drumrum halt wieder nur Felder. Und in so einem Szenario befinden wir uns jetzt. Und der Film steigt damit ein, dass wir hier unseren 8-jährigen Jungen in der Hauptrolle sehen, der mit seinen Freunden sich einen Frosch schnappt. Dann nehmen die so einen Strohhalm und blasen den Frosch auf. Das ist so böse, Alter. Und dann legen sie den aufgeblasen auf die Straße.
Und warten, bis ein Auto kommt, oder
was? Nee, warten, bis eine Dame vorbeikommt, die sich dann natürlich sehr irritiert diesen aufgeblasenen Frosch anguckt. Und in dem Moment sitzen die am Straßenrand mit der Steinschleuder und lassen den Frosch platzen. Und dann ist sie natürlich voll mit Blut. Ja, alle haben ihren Spaß, außer die Dame, die den Frosch abbekommen hat. Und jetzt erfahren wir eben, dass wir da im ländlichen Idaho sind und es um die Familie Duff geht. Unsere Hauptfigur, Seth Duff, der ist 8 Jahre alt und lebt jetzt da in dieser Familie, die so eine sehr runtergekommene Tankstelle betreibt, wo so ein kleines Bar-Restaurant-Ding dran ist. So, und dann ist es eigentlich so, dass der Vater halt die Tanke betreibt und die Mutter dieses Restaurant. Und die Mutter ist aber eh ziemlich missbräuchlich unterwegs. Also die schreit immer alle an und schlägt dann auch gern mal zu und ist ganz offensichtlich sehr unglücklich in ihrer Situation. Der Vater flüchtet sich so ein bisschen in seine Welt und liest total gerne Vampirromane. Und dann kommt der kleine Seth an und fragt ihn, was er da liest. Und dann erzählt er ihn vom Vampiren und so. Und der Kleine findet das natürlich total intriguing. Ja, und die Mutter ist aber eben immer gestresst, weil da halt alles nach Benzin und oder Fett riecht, ne, durch diese Kneipentanke-Situation. Ja, und ganz offensichtlich eben super unglücklich. Und der Vater entzieht sich dem allem und der Kleine sitzt halt so ein bisschen zwischen den Stühlen und an die Mutter kommt er eh nicht ran und der Vater, ja, teilt ihm halt nur so ein bisschen was über diese Vampirromane mit und so sind wir halt sowieso, was die ganze Erzählung des Films angeht, total in der POV des Jungen. Und das ist hier auch wieder eine Geschichte, wo man nicht so ganz weiß, wie weit geht das mit der Realität und was ist noch die Vorstellung des Jungen und so. Auch wenn es hier wenig übersinnliche Bilder gibt, ist jetzt der Junge durch die Geschichten, die ihm sein Vater erzählt, der festen Überzeugung, dass die verwitwete englische Lady, wie er sie nennt, die nebenan wohnt, also nebenan ist auch hier, ne, dann fährst, also läufst du eine ganze Weile hin, weil halt erstmal nichts ist, so. Aber die halt im nächsten Haus irgendwann wohnt, das ist Dolphin Blue und eben eine englische Dame, die wirklich verwitwet ist. Und die ist halt deswegen auch oft schwarz gekleidet, hat recht blasse Haut, ist mit Sonnenbrille und Hut unterwegs. Und durch die Geschichten des Vaters denkt der kleine Seth jetzt, die Dame sei ein Vampir. Ist auch recht fest davon überzeugt. Und das hilft dann auch nicht, dass dann da laufend irgendwelche kleinen Jungs verschwinden. Also aus seinem, sein Freundeskreis dezimiert sich dann so nach und nach. Das Ding ist aber...
Also man sieht wahrscheinlich auch nicht... was mit den Jungs passiert.
Doch, ist jetzt genau das Ding. Wir sehen, dass die Jungs verschleppt werden von anderen Leuten.
Ah ja.
Oder einmal gibt es auch durch, der Vater hat eine Vorgeschichte, wo auch kleine Jungs mit drin hängen und da geht man dann auch irgendwie vom Schlimmsten aus. Ein paar Sachen davon werden gezeigt, also auf jeden Fall so, dass wir wissen, das, was sich der Junge da ausdenkt, ist Quatsch. So, jetzt wird die Nummer erschwert, als der ältere Bruder Cameron irgendwann zurückkommt. Der war im Pazifik stationiert, weil der da bei irgendwelchen Atombombentests mitmachen musste. Also da fürs Militär gearbeitet hat. Kommt jetzt nach Hause und beginnt eine Beziehung mit dieser Dolphin. Jetzt hat der kleine Bruder, der seinen großen Bruder wahnsinnig idealisiert. Jetzt hat er natürlich Schiss, dass der Opfer von diesem Vampir wird. Vermeintlich, ne? Weil er davon ausgeht, dass sie einer ist. Und jetzt versucht er zu verhindern, dass sie diese Beziehung führen und wird aber von ihm halt dann natürlich dahingehend auch nicht gehört und erst recht nicht ernst genommen. Und so verfolgen wir jetzt halt hier dieses karge Leben in den 50ern aus dem Blickwinkel des jungen Seth. Und das geht, auch wenn das Ganze nur 96 Minuten geht, fand ich das hart langweilig. Also, ich verstehe total, dass Leute dem Film was abgewinnen können, aber es ist überhaupt nicht meins. Also, ich fand das wirklich über weite Strecken sehr langweilig. Find auch nicht, dass das, also ich finde es eh immer tricky, ne? Wenn wir ein ganz junges Kind haben, was uns durch den Film führt, da muss, finde ich, entweder das Narrativ dich da reinziehen.
Ja, voll.
Oder es muss durch irgendein Wunder so eine Performance sein von so einem jungen Kind, was du halt in der Regel nicht hast, dass du darüber irgendwie reingezogen wirst. Und aber das ist eben, wie gesagt, das kannst du halt nicht kalkulieren. Aber ich finde, dann mach's halt so wie bei Pan's Labyrinth oder so, ne? Oder wir hatten diesen Spider, glaube ich, hieß der. Wie auch immer, wir hatten schon öfter Filme, wo es drum geht, dass ein junges Kind ein traumatisches Erlebnis erlebt und das halt kompensiert durch eine Fantasiewelt.
Ja.
Keine Ahnung, unendliche Geschichte und sonst was. Ne? Also gibt's x Beispiele.
Voll. War nicht Big Fish auch so
ja,
ähnlich?
Doch, genau. Ja. Eben. Also es, da gibt es wirklich viele Beispiele.
Paperhouse fällt mir auch spontan ein.
Und hier ist das halt, ja, oder ich meine, ist nicht
ja,
selbst
gibt's viel, voll viel.
Princess Bride so ein Ding. Mhm. Also, wobei, nee, der kriegt die Geschichte vorgelesen, ne? Aber keine Ahnung, ist auch egal, du weißt genau, was ich meine. Mhm. Und das ist hier im Grunde halt auch sowas, nur dass das eben wirklich sehr langsam erzählt ist. Dann gibt es so ein paar Szenen, die so ein bisschen lauter sind, sage ich mal. Und die sind dann aber schauspielerisch wirklich nicht gut auch. Also allen voran Lindsay Duncan, die diese Dolphin Blue spielt. Das ist eine Britin, die sehr gut beschäftigt ist und war im Laufe ihrer Karriere, die hat 124 Credits. Die ist so drüber. Das ist wirklich cringy, wie die spielt. Also das ist... Also halt, das hat der, da kann man vielleicht auf den Regisseur schieben, ne, dass der einfach nicht genug Erfahrung hat, um diese Tonalität auch so einzupendeln, weil wenn du die ganze Zeit halt so ruhig bist und dann plötzlich hast du eine Szene, wo halt Mörder geschrien und geweint wird und so weiter, dann musst du auf dem Schirm haben, dass du damit halt gerade unter Umständen hart übers Ziel hinausschießt, weil das einfach nicht gut in der Balance nicht gut funktioniert und dann muss es einfach schauspielerisch sitzen. So, und ich fand das stellenweise wirklich cringy, was sie da gemacht hat. Und mit dem Jungen ist das halt auch so eine Sache, also wobei das wieder so angelegt ist, dass er ist fast schon ein Soziopath, Alter, weil der guckt sich an, wie die Kinder verschleppt werden. Das ist jetzt unter Umständen ein kleiner Spoiler, der guckt sich an, wie sich jemand selbst in Brand steckt. Und unternimmt, in allen Fällen hätte er die Chance, zumindest rumzuschreien oder jemanden zu holen oder whatever, sogar gegebenenfalls selber einzugreifen. Der steht in den meisten Fällen nur rum und guckt sich das ganz stoisch an, so dass du halt wirklich von einem Soziopathen ausgehen musst. Das Ding wird aber auch nicht näher etabliert und so weiß ich nicht so richtig, warum ich diesem Soziopathenjungen folgen soll. Es gibt Leute, ich habe dann Kritiken gelesen, natürlich auf allen möglichen Portalen, auf Letterboxd schreiben manche Leute, das ist für sie die krasseste Darstellung von Kindheit, die sie je erlebt haben und so, weil es so nah geht und so. Ne? Ich habe da gar nichts gefühlt. Also das ist wirklich schade, weil eben bildsprachlich finde ich schon, dass der da ein Ding aufmacht. Also das hat auch so ein bisschen, kennst du Tightland?
Ja, von, klar.
Okay. Also würde mich nicht wundern, wenn sich hier...
Das war doch auch von hier einem der Monty Python-Regisseure.
Ja,
gibt's hier nicht, Terry, einer der beiden
Gilliam,
Terrys.
Danke.
Danke,
so,
ja.
Terry Gilliam hat sich garantiert, also auch optisch an diesem Film orientiert, ey, weil genau so eine Landschaft ist das. Ne? Nur Thailand ist dann halt die düstere, also weil das hier ist, heißt ja einerseits diese vermeintlich düstere Geschichte und dann aber eben diese sehr helle Optik und so.
Die meinte ich übrigens. Ich weiß gar nicht, ob Big Fish so auch... aus diesem Thema entstanden ist, ein Kind verliert sich in irgendwelchen Gedankenwelten. Tightland hatte ich aber im Kopf. Ja, danke, dass du das gerade erwähnt
hast. Warte, Quatsch, bei Big Fish war ja Edward Norton, der Sohn von dem kranken Vater und der erzählt ihm das Ding.
Ja,
und darüber
genau,
geht's zurück.
Stimmt.
Ich meinte BFG.
Ah, okay.
War, genau. Ne?
Das
Big Spiel Friendly Spiel. Giant oder
genau,
was?
Genau, genau. Ja.
Das war doch das Ding, oder? Mit dem Jungen, der sich dann da Story ausdeckt.
Und ich hatte eben Tightland im Kopf, weil, das halt auch mit diesen Vorstellungen und dem Verstecken in der anderen Welt, sag ich mal, dann eine große Rolle spielt.
Und ich weiß noch, als ich Tightland, ich habe den nur einmal gesehen und ich fand auch. Den irgendwie, ich habe den nicht geblickt. Ne? Also irgendwie war mir das zu hoch damals. Ich habe nicht so richtig gewusst, was der damit will und fand den dann verstörend und langweilig und so. Das wäre echt interessant, den nochmal zu sehen. Aber also bei jetzt hier Schrei in der Stille, wirklich, ich habe es nicht gefühlt und irgendwie, ich, also es ist eben, wie gesagt, die Sorte Film, wo ich jedem gönne, der Spaß mit dem Film hat. Das ist nichts, worauf ich wütend bin oder so, aber es hat mich einfach alles wirklich wahnsinnig kalt gelassen.
Und sag mal, das ist wahrscheinlich erwähnt, aber Viggo Mortensen spielt dann den Bruder?
Genau, er ist dieser Cameron,
Wie macht er sich da? Also hat er dich wenigstens halbwegs dann mitnehmen können oder ist es auch eher...
Ja, das ist halt alles so wahnsinnig, fast schon phlegmatisch erzählt, weißt du, so, du hast alles immer so sehr langgezogene, dröge Szenen und er marschiert dann darüber, hängt mit ihr ab, die landen irgendwie, umarmen sich und landen dann da auf dem Boden nackt und dann sehen wir mal wieder Viggo Mortensen in seiner vollen Pracht. Und der Junge beobachtet das aus dem Nebenzimmer und nichts passiert, weißt du, also so die ganze Zeit. Und ja, dann irgendwann sagt dann der Junge, nee, du darfst nicht mit ihr befreundet sein oder so, ne? Und er schubst ihn weg und geht dramatisch von dann. Und ja, ich hätte halt irgendwie, glaube ich, spannender gefunden, wenn ich erfahren hätte, warum der Junge so komplett fast schon dissoziiert in solchen Situationen und sich das einfach nur stoisch anguckt, ohne mal dazwischen zu gehen, wenn Leute, die er liebt anscheinend, oder gehe ich jetzt mal von aus, irgendwie halt was Leid erfahren, so. Das erzählt sich mir nicht. Also es geht halt dann offenbar eben so um irgendwelche Abgründe der Kindheit, aber irgendwie habe ich das leider nicht so richtig, vielleicht auch nicht verstanden.
Ja.
Ich weiß nicht.
Ist halt aber so, wenn du es schon nicht verstehst, dann gibt es ja auch ein paar andere, die es vielleicht nicht verstehen.
Nee, also es gibt, der Film hat schon auch echt Fans, ne? Ich gehöre nicht dazu.
Ja. Schade.
Ja, voll. Also sorry Jens, ich habe versucht, Guess so ein bisschen zu animieren, den auch zu gucken. Er war da wenig intrigued.
Weißt du warum?
Nee.
Woran ist bei ihm? Okay.
Also er hat sowieso bei, so wenn ich lose ziehe, egal ob es jetzt die 10 sind oder das so, ist da selten mit bei. Weil er sich, glaube ich, selten gerne aus seiner Sicht dann unnötig Arbeit aufhalst. Ich weiß es nicht. Ah, ja. Es sind halt auch offenbar dann meistens Filme, auf die er halt nicht besonders Bock hat. Aber das ist jetzt zum Beispiel wieder die Sorte Film, wo ich interessiert dran wäre, weil ich mir vorstellen kann, dass er dem irgendwie mehr abgewinnen kann. Also halte ich zumindest für möglich. Deswegen, ja, bisschen schade, aber sorry Jens, ich hab's versucht und irgendwie nicht so wirklich gefühlt. Ja, eher so gar nicht. Ja, deswegen, ich bin da durchgekommen, aber fand's, also geht mir ähnlich wie dir, fand's halt irgendwie zu keinem Zeitpunkt wirklich gut. Der ist dann auch noch Rated R, wobei die eigentlich in den wirklich spannenden Momenten, wo es dann mal Gewalt gäbe, schneiden die raus. Also, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt hier die gesamte Stimmung ist oder so, was das Rating rechtfertigt, habe ich nicht recherchiert. Aber ist eine britisch-kanadische Produktion und jetzt kann ich eigentlich nur noch Punkte vorlesen.
Na dann.
6,7 auf IMDb, kein Metascore. Letterboxd 3,6.
Das klingt ja eigentlich schon mal positiv. So was? Auf dem Zettel.
Die Punkte
deine
von den
Tonspur,
anderen?
Genau. Deine Tonspur klingt nicht so positiv.
Ja, ich sag ja, der Film hat Fans, ich gehöre nicht dazu.
Ich sag, du bist bei 3,5 gelandet.
Ich bin noch bei 4.
Okay.
Sehr nah dran, sehr schön.
Ich habe einen Rewatch mitgebracht. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Dann irgendwann noch ein zweites Mal und jetzt ein drittes Mal. Ja, warum, sage ich dann beim nächsten Film, warum ich mir den angeguckt habe.
Das ist ständig Tease hier, Alter.
Die Rede ist, nee, ich fange anders an.
Nochmal anders.
Bei IMDb, ja, gibt's ja immer diese kurze Inhaltsbeschreibung. Ich lese mal kurz vor, ja. Ich mach mal den Vorleser. Am Ende des Jahrhunderts besucht Satan New York auf der Suche nach einer Braut. Punkt. Wo würdest du den Genre technisch einordnen, wenn du diesen Satz liest? Oder?
Comedy.
Ja, ne?
Ja.
Okay, da kommt noch der zweite Satz. Es liegt an einem Ex-Cop, der jetzt ein elitäres Sicherheitsunternehmen leitet, um ihn aufzuhalten. Klingelt da zufällig was? Ich vermute, du hast die mal gesehen. Aber ich fand einfach die Beschreibung wie so herrlich schön.
Ja, das sollte auf jeden Fall sollte da was klingeln.
Sehr Thriller-Horror, was die Beschreibung versucht, den Filminhalt wiederzugeben. Die Rede ist von End of Days, im Deutschen noch mit dem Zusatz Nacht ohne Morgen versehen. Aus dem Jahre 1999 und vor allem wahrscheinlich deshalb einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, weil da Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielt. Als Jerry Cocaine.
Der heißt Cocaine, Alter?
Jericho, Vorname. Und
ach
dann
so.
Kane. Ich dachte, Jerry Cocaine, ja, stimmt.
Er ist
Alter.
Jerry Cocaine. Mein Name ist Jerry Cocaine.
Alter. Hey, das habe ich so gar nicht gelesen. Jerry, genau, mit Y am Ende, Doppel-R. Nee, Jericho, klar, biblische Anwandlung hier bei dem Thema.
Ja, ja,
okay. Gewollt hergeleitet.
Ey, lustig. Ich glaube, da hatten Skess und ich neulich erst von, dass wir dem beide erstaunlich gut fanden. Oder zumindest besser als so die Allgemeinheit.
Diesen Film.
Ja, Mann, ich mochte End of Days.
Sehr schön. Sehr gut. Aber die ist dann wahrscheinlich nicht mehr so präsent, sondern eher die Erinnerung daran, wie du ihn fandest. Klingt so ein bisschen.
Ey, ich habe da noch wirklich so ein paar einzelne Bilder im Kopf. da spielt viel nachts, ne? Oder ist das ja, nur so das Ending? Okay,
genau.
Weil ich habe viel eben so Nachtshots mit irgendwelchen Scheinwerfern und...
Voll, das hat ja Arnold Schwarzenegger ziemlich abgefuckt. Der fand ihn ja viel zu düster.
Gab es da ein Footballfeld irgendwie? Oder ein Stadion, irgendwas? Eine Sequenz?
Nee, große Kirche kommt da natürlich immer wieder vor.
Ja. Oh fuck, ich muss den mal wieder sehen. Ja, weil also gestern und ich waren uns da echt einig, so dass das einer ist, der irgendwie ein schlechteres Image hat, als wir ihn finden.
Ja, finde ich cool, weil mir ging es jetzt beim erneuten Gucken nämlich genauso.
Ach, okay.
Dass die Punkte, die ich dann natürlich am Ende wieder vorlesen werde, aus meiner Sicht nicht ganz so das widerspiegeln, wie der Film
ging eigentlich. Dir das früher auch schon so?
Ich mochte den Kino auf jeden Fall schon sehr. Hatte auch eine entsprechende, also war ein guter Kumpel, mit dem ich damals öfter ins Kino bin. Das hatte gut gepasst und irgendwie, der Film spielt ja auch Ende 1999.
Ja, ja, genau.
Und dadurch hat er mich dann natürlich gleich bekommen, weil er da so ein Szenario aufzeigt, wie die Welt dann sozusagen zugrunde gehen soll.
Ja, einer von diesen Y2K-Filmen.
Ja, genau, genau. Hier nicht technischer Natur, sondern eher...
Ja, haben sie biblisch aufgezogen.
Satans Sohn sozusagen. Mhm. So steckt der Film nämlich halt ein. Man sieht erstmal wildes Treiben im Vatikan, weil da nämlich so ein Astrologe im Vatikan die aktuelle Sternkonstellation so gedeutet hat, dass die Auserwählte nämlich bald geboren wird. Mhm. Und da die anwesenden Kanzlere oder Bischöfe und der Papst sofort wissen, wovon die Rede ist, nämlich die Auserwählte wird nämlich laut den Schriften den Sohn Satans empfangen. Ja, Satan hier sozusagen gespielt, also heißt von den Credits her nur The Man.
Satan ist nur The Man.
Ja, genau, okay. Der Name wird nicht genannt, der nämlich von Gabriel Byrne gespielt wird. Und der hier auch maßgeblich zu beiträgt, dass man gut durch den Film kommt. Ja, hat er echt gut gemacht. Aber wir springen, wie gesagt, erstmal kurz zu der...
Das ist bestimmt auch nicht das erste und letzte Mal gewesen, dass der Satan gespielt hat,
naja,
oder?
Wahrscheinlich.
Ich finde, Gabriel Byrne ist so ein Kandidat dafür.
Vor allem mit so einem Gesicht und seiner Art zu Schauspielern hat er schon echt gut gepasst. Mhm. Ja, genau, also will das umhertreiben beim Papst, der aber das Ganze natürlich irgendwie auf... Man darf sie nicht umbringen, ja, die bald anstehende, frisch geborene Baby, sondern der Glauben wird schon alles richten, ja. Weil es nämlich einen Freimaurerorden gibt, der auch kirchlich angesiedelt ist, der von einem Kardinal geführt wird, hier gespielt von Rod Steiger, den man auch immer wieder sieht, der ist phänomenal spielt, die halt die umbringen lassen wollen, um halt nichts dem Zufall zu überlassen, damit eben die Auserwählte...
Aber wenn du sagst die, meinst du die Mutter, also die Auserwählte oder
genau,
das Kind?
Genau, ich habe vergessen, das fängt erstmal 1979 an, also 20 Jahre, wir springen, ja, 1979, da wird verkündet, ein Kind wird geboren, was dann später Satans Sohn austragen möchte.
Mhm.
Oder austragen wird.
Ja, ich glaube auch, mit freiwillig hat das nicht so viel zu tun.
Wahrscheinlich nicht. In dem Fall wahrscheinlich nicht. Genau, wildes Umhertreiben und man sieht dann auch dann parallel schon die Geburt, die eingeleitet wird. Und da ist nämlich auch ja, so eine Art, so eine Satanistengilde zufälligerweise, nämlich auch im Krankenhaus aktiv.
Natürlich.
Die dann ja, die Prophezeiung auch schon direkt wussten. Und hier angeführt werden von Udo Kier, der hier Dr. Abel, den Oberpriester so dieser Satansgilde.
Der hat auch schon ein paar Mal Satan gespielt.
Ey, voll. Aber ey, coole Besetzung. Und die werden, finde ich, auch alle ihrer Rolle recht. Und jetzt springen wir halt endlich in 20 Jahre später, wo man sie, die erwachsene Frau, sieht, gespielt von Robin Tunney. Die spielt hier nämlich Christine York. Die kennt man möglicherweise, war damals bekannter, die hatte eine größere Rolle in der Hexenclub, also The Craft von 96 und war so ein typisches für mich End-90er, Anfang 2000er Gesicht.
okay.
Genau, und natürlich, ja, der Vatikan hat alles daran gesetzt, dass Christine möglichst von der Öffentlichkeit irgendwie unerkannt aufwächst bei Pflegeeltern. Und
das ist doch auch schon wieder, da man muss echt viel glauben, ne, bei solchen Handlungen, Alter. Total. Das ist,
wird auch gar nicht groß drumherum erzählt, sondern wird einfach als gegeben so dir vorgesetzt.
Ohne Scheiß, Alter. Das
Citizen Kane doesn't strike again.
Ey, weil, also, weißt du, du musst kaufen, dass sie sagen, ja, wir dürfen die nicht umbringen, um zu verhindern, dass Satans Sohn geboren wird, weil der Glaube wird's auch mal richten. Und dann können wir aber trotzdem eingreifen und dafür sorgen, dass die nicht groß in der Öffentlichkeit lebt oder was. Das ist so ein Käse.
Naja, voll.
Naja, gut. Okay. Naja.
Jetzt sehen wir aber auch dann endlich Jerry Cocaine. Ja? Also Jerry Co.
Ey, und die haben sich doch Spaß erlaubt mit dem Namen, Alter. Auch, Alter.
Hättest du ja jeden anderen Miller oder sonst was noch ranhängen können, ey. Oh, ja, es hätte auch eigentlich gepasst, weil er wird hier, Arnold Schwarzenegger wird gezeigt als leidenden Ex-Cop, der eben sich mit diesem, laut IMDb-Beschreibung, elitären Sicherheitsunternehmen über Wasser hält, der halt an Depression leidet, weil vor mehreren Jahren seine Frau und seine Tochter von einem Auftragsmörder nämlich getötet wurden, ja.
Klar.
Ja. Ja, gut. Und er kriegt halt den Auftrag, Gabriel Byrne eigentlich zu beschützen, der da eigentlich so offiziell als erfolgreicher Banker wohl unterwegs ist. Und da hast du nämlich dann diesen Freimaurerorden, die ja es nicht nur auf die Auserwählte abgesehen haben, sondern auch auf das komplette Umfeld und am besten alles vernichten
Moment
wollen.
Mal, ich dachte, Gary Byrne ist the man.
Ja, genau. Das ist the man, der da halt umherstreift, der aber als angeblich Banker unterwegs ist, um ja nicht weiter aufzufallen.
Nee, klar hat der kein Schild umhängen mit Ich bin der Teufel, aber das klang jetzt gerade so, als würde der für die Gegenseite arbeiten.
Ja, so wird es halt erstmal auch wieder erzählt, abstruserweise.
Okay.
Also das ist dann einfach die Prämisse, dass Jericho hier einen Auftrag hat, um als Personenschützer aktiv zu sein.
Natürlich.
Und eben beauftragt wurde von The Man, sozusagen. Und da dann auch das erste Mal in dieser Situation beim Attentat auf Christine dann stößt. Und ja, da dann sich aufzeigt, dass es eigentlich gilt, sie sozusagen zu schützen. Weil nach und nach rauskommt, dass eben The Man, Gabriel Byrne, alles andere als ein Banker ist. Man sieht dann hier auch gleich, wie er ein Motherfucker ist. Da gibt's halt manchmal so Szenen, wo man die würdest du heute so nicht mehr bringen. Man sieht halt ihn gleich als, er geht in ein Restaurant, hat dann eine offensichtliche Verabredung mit einem anderen Bankkollegen, der mit seiner Frau da zusammen sitzt. The Man kurz auf Toilette verschwindet und wiederkommt, wild über die Frau seines Partners herfällt, der ihr die Zunge reinsteckt und an den Busen krapscht und da wild rumhantiert, während sein Kollege natürlich eigentlich so will, dass es stoppt.
Ja.
Und er da sofort von The Man angefahren wird mit teuflischen Augen und man da natürlich gleich relativ am Anfang des Films weiß, okay, hier handelt es sich eigentlich eher um Satan als um irgendeinen Banker. Ja, das ist auch dann vielleicht das, was dem Film immer wieder vorgeworfen wird, dass schon ein bisschen was konstruiert wird, storytechnisch, um dich von der einen zur nächsten Situation zu bringen, weil hier spielt vor allem das Düstere und auch, das ist dann halt der Aspekt, wo Arnie natürlich gut zum Tragen kommt, die Action gut platziert werden kann. Ja, du hast zwischendurch auch immer mal wieder ein Erdbeben, so was dann den potenziellen Weltuntergang ein bisschen bildlich auch darstellen soll. Oh, das sind dann auch vielleicht eher schwierigere Momente, weil da siehst du offensichtlich halt einfach nur die Kamera am Wackeln.
Ach so, oh nein.
Alles andere ist statisch.
Okay.
Aber ey, du hast halt dann umso mehr irgendwelche Feuersequenzen oder siehst Explosionen, auch allein die Situation, wo Gabriel Byrne dann das Restaurant verlässt, als er da eben offensichtlich sozialen Schaden hinterlassen hat bei seinem Bankkollegen, spaziert er raus und hinter ihm explodiert mal gleich einfach nicht nur das ganze Restaurant, sondern das komplette Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet, um keine Spuren zu hinterlassen. Und das ist natürlich optisch immer ziemlich geil gemacht. Das wirkt auch noch heute ziemlich cool. Ist so eine wilde Mischung aus auch viel echtem Feuer und Explosion und teilweise natürlich CGI, wenn man dann Gabriel Byrne durch das Feuer spazieren sieht. Da sieht man natürlich die 25 Jahre
Alter, ja, das kann ich immer mir vorstellen. Mal
wieder. Aber ey, ist okay, ich konnte da gut drüber hinweggucken. Und man merkt aber, dass der schon auch ziemlich ordentliches Budget für damalige Verhältnisse hatte.
Also war schon ein Blockbuster, ne?
Ja, voll, ja. Buena Vista International hat den rausgebracht. War jetzt nicht Produktionsfirma, aber hat den eben weltweit auch vertrieben. Mit Touchstone, also Disney-Ding. Ja, 100 Millionen Dollar lagen geschätzt zur Verfügung. Okay. Und das sieht man halt auch immer wieder. Ja. Jericho hat einen Partner, den man auch immer wieder sieht, der dann auch später für die Gegenseite arbeiten darf.
Okay, was also hat der für, hat der hoffentlich auch so einen lustigen Namen?
Chicago.
Der heißt Chicago? Okay.
Geht.
Ja.
Aber gespielt von Kevin Pollak, dem mag ich ja. Und der hat ja auch bekanntermaßen mit Gabriel Byrne dann ein paar Jahre davor schon zusammengearbeitet und The Usual Suspects gedreht.
Ja, Mann.
Also wenn man Bock hat auf Gabriel Byrne, dann auch und man die üblichen Verdächtigen noch nicht kennt, dann auch unbedingt den mal gerne gucken.
Na ja, klar.
Wir haben hier einen Detective gespielt von CCH Pounder. Die kennt man wahrscheinlich auch, zumindest vom Gesicht her. Die hat viel in The Shield in der Serie mitgespielt oder in Avatar, einem James Cameron Film. Und ja, auch hier sie neben Chicago, dann Personen, die am Anfang eigentlich fürs Gute kämpfen, aber dann von Satan infiltriert werden und gegenteilig agieren und die Schnur um den Hals von Jericho und Christine halt sich immer enger schnürt. Ja, apropos James Cameron, der hatte dann den Produzenten auch vorgeschlagen, für die Regie Peter Hyams zu besetzen, den man halt auch viel...
Hat so Cameron den produziert oder warum?
Nee, der wurde aber auch angefragt von dem Produzenten.
Ach so.
Um als Regisseur zu agieren, nachdem Guillermo del Toro eine Absage erteilt hatte und Sam Raimi eine Absage erteilt hatte, weil er parallel einen anderen Film gedreht hat, hatte eben James Cameron die Idee, Peter Hyams würde doch hierfür gut passen, weil der auch jetzt nicht so Art, der ist schon ein bisschen artverwandt unterwegs. Er hat Capricorn One zum Beispiel Ende der 70er gedreht oder Outland, Planet der Verdammten mit Sean Connery. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Den mochte ich damals ja auch sehr.
Ja.
Also einfach ein sehr solider Regisseur, der Action-Erfahrung hat.
Okay.
Und hierbei auch die Kamera geführt hatte. Und,
ach.
Ja, hat er ganz cool gemacht.
Das gibt's auch nicht oft bei einem Projekt von der Größe.
Ja. Was man hier auch echt, deswegen würde ich es gerne noch auch erwähnen, was sehr cool passt, ist der Soundtrack. Der hat auch ein ziemlich einprägendes Theme, was man, wenn man den Film schon mal gesehen hat, wieder sofort wahrscheinlich in, also zumindest in meine Gehirnwindung wieder reinkam. Der war auch ziemlich vielfältig in seiner Karriere unterwegs. Er hat für The Greatest Showman oder Predators zum Beispiel Soundtracks gemacht. Und war Oscar nominiert für Die Passion Christi 2006. Jo. Also okay. Vor allem die Besetzung, ja, die macht Laune. Ich hatte Rod Steiger erwähnt. Udo Kier passt hier natürlich auch wunderbar rein, den sieht man aber nicht so häufig. Bisschen warm werden muss man mit Robin Tunney. Das passt dann aber auch. Und ich muss ja sagen, ich bin wirklich echt viel in 90er Jahren mit Arnie unterwegs gewesen, filmtechnisch.
Klar.
Und ich mag den einfach. Ja. Der hat mich einfach geprägt und auch hier.
Ich mag 90er Jahre Arnie auch, auf jeden Fall.
Ja, man merkt schon, ja, Ende der 90er, da war es dann halt schon ein bisschen leider absteigend, war schon ein bisschen ausgelutscht, aber hier, da, ja, war noch ein guter Film. Ich konnte mit dem echt was anfangen. Jo, was habe ich mir noch notiert? Der lief halt dann passenderweise auch eben circa einen Monat bis ein paar Tage vor Weihnachten weltweit in den Ländern jeweils an. Also wenn man den damals gesehen hat.
Ein Weihnachtsfilm.
Ja.
Ja gut, bietet sich an.
Okay. Ja, voll in den USA, glaube ich, so Mitte November angelaufen und in europäischen Ländern dann irgendwann so Anfang bis Mitte Dezember angelaufen.
Okay.
Ja. Mochte das. Und über die paar Sachen wie Kameragewackel, um Erdbeben zu simulieren, konnte ich dann halt auch ganz gut hinweggucken. Wie gesagt, manchmal gibt es halt vielleicht so bisschen unpassende Szenen, also die eine Brustkrapsch-Szene, die würdest du heute definitiv nicht mehr machen, glaube ich. Also kann ich mir nicht vorstellen, um
warum?
Den Satan
naja, ich meine, ist das nicht genau die Message, dass er halt ein übergriffiger Typ ist?
Ja, klar, das ist die Message, aber ich weiß nicht, ich glaube, das würde man, meinst du nicht, das würde man heute anders zeigen, dass es einfach ein Typ ist, der verstörende Situation herbeirufen möchte?
Ja, ich finde.
Also weiß ich nicht.
Wenn du eine Figur erzählen willst, die weit entfernt von woke ist, dann ist Satan wahrscheinlich ein guter Anfang.
Ja, das stimmt schon.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Naja. Vielleicht eine andere unpassende Sequenz war dann eine sehr düster gehaltene Szene und dann lief da halt Limp Bizkit im Soundtrack.
Mhm. Ja, ist die Zeit, ne?
Ist die Zeit, ja, voll. Ja. Ich mag halt aber auch solche Filme, die so düster gehalten sind und wo Okkultismus oder Satanismus eine Rolle spielt. Gab halt Ende der 90er auch echt so eine Welle
an solchen Filmen. Ja, auf jeden Fall in der Phase, also so Konstantin und solche Filme, da gab es ganz
Stigmata,
viel. Ja. Und auch so Hexenverfolgungszeug und sowas.
Ja, genau. Ja, klar. Dionel Pforten war da auch so um den Dreh rum. Mhm. Ja, ich mochte ja auch, der kam erst ja ein paar Jahre später raus, aber ich mochte ja auch zum Beispiel sehr Erlöse uns von dem Bösen, der auch weitestgehend im Dunkeln spielt. Hier, das war der mit Eric Boehner, der dann Cop spielt, wo es auch eben um Satan verdeckt geht, der da irgendwie verfolgt werden muss.
Mhm, den habe ich nie gesehen.
Ah ja, na, mochte sehr die Atmosphäre, kann ich empfehlen.
Okay.
Ja.
Gut, aber jetzt bei End of Days, außer dass der nicht in allen Departments gut gealtert ist, findest du, ist immer noch ein guter Film, ja?
Ja, ich hatte meinen Spaß.
Cool.
Natalie nicht so, die kannte den noch nicht, die ist aber auch gerade mit anderen Themen ausgelastet, die hatte dann keinen Bock, sich darauf einzulassen.
Nicht empfänglich für einen Schwarzenegger-Film, okay.
Leider nicht. Und hat dann eben auch nicht gewürdigt, dass Arnie nach zwei Jahren mal wieder vor die Kamera getreten ist, weil er bei den Dreharbeiten zu Batman Robin, wo er Mr. Freeze gespielt einen Herzanfall hatte.
Der hatte einen Herzinfall? Mhm. Das wusste ich nicht. Ja. Okay, wow.
Ja, ich habe mich natürlich gefreut, dass er wieder am Start ist. Ursprünglich sollte Tom Cruise hier Jericho Kane spielen.
Okay, der war auch niemanden überrascht wahrscheinlich.
Ja, der war aber mit Magnolia beschäftigt.
Mhm. Geiler Film.
Gabriel Byrne hatte im selben Jahr eine Gegenrolle eingenommen und hat da eben katholischen Priester in Stigmata gespielt.
Ach witzig, da ist er auch dabei. Jetzt haben wir ihn gerade noch erwähnt. Ja, okay. Stimmt, Priester hat er bestimmt auch oft gespielt.
Und irgendwie fand ich diesen Fakt auch einfach sympathisch, weshalb ich ihn erwähne. Er war einer der letzten Filme, der noch auf Laserdisc gepresst wurde.
Mensch!
Also Ende der 90er, in 2000ern hat sich dann Laserdisc leider verabschieden müssen, weil die DVD an den Start kam.
Okay, das ist dann wahrscheinlich eher auch eine Info für Sammler.
Ja, wahrscheinlich.
SammlerInnen unter uns gibt es ja dann doch noch ein paar und du bist natürlich mit deiner Sammlung da schon ganz gut aufgestellt.
Ja, hab aber nur
machst
eine
alle
Laserdisc.
Neidisch. Du hast nur eine Laserdisc und hast auch eine Möglichkeit, die abzuspielen?
Leider nicht. Ich hatte mal ein paar Mal geguckt bei eBay. Ja. Panasonic ist ja ein typischer Hersteller von Laserdisc-Playern, aber die waren anscheinend viel zu anfällig. Also auf eBay, da kriegst du zu normalen Preisen eigentlich immer nur defekte
kaputte
Geräte. Ja, okay. Was will man damit? Und die lauffähigen, ich habe keinen Bock, 400, 500 Euro für einen.
Wow, echt? Das wollen die noch dafür?
Und wie gesagt, es ist ja nur die eine, die habe ich auch nur der Vollständigkeit halber, ist hier der Criterion Cut zu Blade Runner.
Ah, okay.
Den habe ich
geil.
Ja auch voll. Den habe ich natürlich als andere digitale Variante.
Wenn du sagst, der Criterion Cut, also ist es der Final Cut dann? Oder
nee, da gab es mal, ja genau, das war... Oh, nagel mich jetzt bitte nicht fest. Also der hatte nochmal auch was anderes bildinhaltlich als der Director's Cut. Ja, Director's Cut war ja eine Zeit lang so das Nonplusultra mit...
Ja, siehst du, aber ich glaube, da gibt es doch schon Unterschiede zwischen dem Director's Cut und diesem Final Cut.
Genau. Der Final Cut
war also erst recht
später.
Auch mit dem Voice-Over am Anfang und solchen Geschichten.
Ja, voll.
Ne? Oh, Alter.
Der Criterion Cut ist, meine ich, nicht so krass unterschiedlich zum Director's Cut, hatte aber eben auch nochmal ein bisschen andere Inhalte. Ich weiß aber nicht, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, ob sie die dann auch für den Final Cut wiederum verwendet haben.
Okay. Ja, also wenn du da keinen Überblick hast, ich sowieso nicht. Mhm. Okay, und davon hast du die Laserdisc, ja, super.
Ja, und ja, ich mag, ich liebe ja Blade Runner.
Ja, ja, wer nicht? Also ich finde, das ist so ein geiler Film. Mhm. Auf jeden.
Ja.
Jetzt hast du mir schon ein bisschen Bock gemacht auf End of Days. Also irgendwie, irgendwann werde ich immer wieder gucken.
Hat ein Rated R bekommen.
Ja, okay. Also, ja. Findest du das aus heutiger Sicht gerechtfertigt noch?
Ja, kann man schon mal ein paar einzelne Szenen.
Okay.
Das, was Stimmung macht, das funktioniert heute auch immer noch, um das Ganze wirklich in einem sehr düsteren Szenario zu halten. Ja. Mhm. Also Arnie schwebte da irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen mehr Popcorn-Kino vor. Finde es ganz gut, dass sich die Produzenten anscheinend haben durchsetzen können, um hier Andrew W. Marlowe's Geschichte, also Drehbuch, entsprechend zu verfilmen. Die will ich noch kurz erwähnen, weil er Air Force One geschrieben hat, Hollow Man, also auch so typische Actionfilme so um die Zeit rum.
Mhm.
Und jetzt eher serientechnisch Entwickler von irgendwelchen Serienstoffen unterwegs ist. Castle, Take Two, Equalizer.
Okay.
Den gibt's immer noch. Ja, das Ding war echt ein Erfolg. Also die 100 Millionen Dollar geschätzt hat das Ding mehr als eingespielt. Kam nämlich 212 Millionen Dollar bei rum.
Okay.
Also ordentliches Ding.
Ja, da siehst du halt auch, ne, so Schwarzenegger hat da halt immer noch Leute gezogen.
Ja. Aber wie du schon meintest, ja, die Bewertungen, die Durchschnittszahl bei IMDb sagt ein bisschen was anderes aus.
Mhm.
Die würde ich jetzt bringen, wenn du...
Ja, hau raus, klar.
Ne, 5,8.
Oh fuck, echt? Auf IMDb? 5,8?
Ja, Mann.
Uff.
Metascore, richtige Abwatschung, 34.
Okay, krass.
Und ey, die Letterboxd-Community, die ist jetzt auch nicht, die ist auch nicht besser unterwegs. Also besser als der Metascore, aber nicht besser als die Durchschnittswertung bei IMDb. 2,7 von 5. Ja. Wird dem Film auf krass. Keinen Fall gerecht.
Huh.
Und ich folge ja nicht so vielen bei Letterboxd. Da habe ich aber mal interessiert nachgeguckt, weil der eben unterschiedlich konsumiert wird. Und da habe ich in meinem Umfeld gesehen, der wurde auch sehr unterschiedlich dann aufgenommen.
Ja, okay.
Na, witzig. Aber jetzt darfst du ja erstmal meine Punkte ran.
Ja, Ich sag 7,5.
Ich bin bei einer 7 gelandet.
Nein.
Naja, komm. Also 7,5 kann man hier auch geben.
Dave.
Diesen Dave mach ich kaputt!
Warum?
Das ist wirklich, ey.
Jetzt haben wir gerade Gleichstand. Ist, nee, ich bin da wie Erik unterwegs, der hat nämlich auch 3,5 vergeben. Mhm. Und damit sind wir in meinem Umfeld die Spitzenreiter für diesen
3,5
Film.
3,5 könnten auch 7,5 sein.
Ja, wer weiß.
Aber
oder 6,5.
Echt, damit seid ihr schon Spitzenreiter? Mhm. Okay.
Leider.
Nee, wie bist du denn mit 3,5 Sternen bei 6,5?
Na, kaufmännisch aufgerundet. Ganz klare Sache.
Kaufmännisch aufgerundet.
Ja, klar.
Logisch.
Nee, aber ich vergebe tatsächlich auch so meine Punkte dann bei IMDb. Ey, Quatsch, bei Letterboxd. Ja, habe ich einen 6,5-Punkte-Film, gebe ich 3,5 Sterne, weil eben 7. Und gehe nicht runter auf 6.
Ja.
Ich weiß, dass das unterschiedlich, ich glaube, ihr macht das, also Guess macht das anders.
Ja.
Oder ich, Dennis, aber.
Wahrscheinlich, also aus dem Bauch raus würde ich es auch anders machen. Das finde ich irgendwie, ich glaube, wenn ich bei 6,5 wäre, würde ich trotzdem 3 Sterne vergeben. Mhm. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich 3,5 Sterne vergebe, bin ich automatisch schon bei 7.
Mhm.
Ja. Na gut.
Das heißt, bei
bin auch nicht 9,5, so kaufmännisch unterwegs.
Bei 9,5 Punkten würdest
ich ein
du
Problem.
Dann.
Sowieso.
Ja, das ist halt immer so die Sache. Ich habe das für mich immer einfach mir angeguckt und ich fühle mich da wohler, wenn ich so kaufmännisch rund.
Gut, das ist, kaufmännische Dave.
You killed Fun Dave. Hope you're happy. Fun's absolut. Over.
Vorbei mit Fun Dave.
Ja.
Na gut. So, jetzt ich wieder, oder was?
Ja, bitte.
Okay. Hä, hey, habe ich schon zwei? Nee, ich habe erst über einen Film gesprochen. Was ist denn jetzt los? Ach so, klar. Pass auf.
Okay.
Ich habe mir vorgenommen, ja, weil oftmals gucke ich mir irgendwie aktuelle Serien an und dann verbimmel ich das, über die zu sprechen, und dann ist schon wieder viel zu lang her und so, und dann habe ich manchmal die geile Ausrede, dass ich auf eine zweite Staffel warte. Ja. Und
aber hey, darf ich ganz kurz?
Oftmals geht's unter. So.
Darf ich ganz kurz, weil da würde ich kurz, bevor ich es wieder vergesse, weil das wollte ich eigentlich vorhin schon erwähnen, bin dir dankbar. Ja, für mich ist es ja Mehrwert, wenn ich hier zu Gast bin und dann live deine Empfehlung mitbekomme. Mhm. Natalie und ich haben uns jetzt frisch Looming Tower angeguckt.
Ach ja.
Ja? Mhm. Über die hast du ja bei der letzten Aufnahme, wo ich hier sein durfte, ja, gesprochen. Und ich mochte die auch sehr. Also konnten wir echt was mit anfangen.
Cool.
Ja, ich kann das voll nachvollziehen mit hier Dingsterbums, der da als Playboy auch mal wieder dargestellt wird.
Ja, Jeff Bridges. Nee, Jeff. Alter. Geil, ey. Heute läuft's mit Namen.
Mann, Alter. Peinlich.
Leute werden sich kaputt lachen, Alter. Mann, wie heißt er denn? Fucking hell. Dumm und dümmer, ey. Ich bekloppt. Jeff Daniels.
Daniels, so. Dankeschön. Ja, Mann.
Ist aber auch nicht weit, Mann, von Bridges zu Daniels.
Jeff ist richtig.
Ja.
Jeff Cocaine.
Ja. Das ist ein großartiger Rollenname, den müssen wir uns merken, Alter. Jerry Cocaine ist auf jeden Fall ein schönes Ding.
Ja, Mann. Passt nicht ganz so in Carlsons Krieg, aber werden wir schon noch einen anderen.
Kriegen wir unter, na, kein Problem.
Ja, ja, das war so, war was, wo wir Abstriche gemacht haben oder auch manchmal ein bisschen sehr einfach erzählt, um ja so die Terroristen schlecht dazustehen oder die Afghanen, die da aktiv sind, schlecht dastehen zu lassen. Aber hey, der Film hat ja, die Serie hat ja eine Wirkung erzielt, auch allein schon aufgrund der Story, und das ist halt echt abgefahren.
Ja, zumal die Verwicklungen sind ja jetzt nicht gerade wenig komplex. Also ich war schon froh um alles, was da noch einen Ticken einfacher gemacht wird.
Na.
Ja, aber schön.
Ja, also an der Stelle danke nochmal für den
Tipp. Ja, sehr gerne. Dann mal gucken, ob das jetzt mit der nächsten Serie, die ich jetzt nämlich bringe, auch so sein wird, weil ich mir jetzt eben gedacht habe, das ist wieder eine aktuelle Serie, und bevor das wieder irgendwie komplett untergeht, spreche ich mal über die erste Staffel, weil es wird eine zweite geben, so viel steht fest, aber die erste ist jetzt eben gerade zu Ende gegangen, und es ist tendenziell auf jeden Fall was, was ziemlich genau meins ist, weil wir haben hier eine Kombination aus Sci-Fi und Comedy. Und da bin ich tendenziell schon mal eh dabei.
Okay.
Ja. So, das Ding ist aus diesem Jahr, wie gesagt, sehr aktuell, von Apple TV Plus und heißt Murderbot. Hast du da schon mal was von gehört?
Noch nichts, leider.
Schön. Weil das ist eine ziemlich geile Geschichte. Es klingt vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig neu, aber ich finde, so wie die Serie aufgezogen ist, bringt die schon was Neues, und mich hat das echt sehr gut unterhalten. Das basiert auf einem Buch, genauer genommen einer Buchreihe von Martha Wells. Das ist jetzt der erste Teil von ihrer Murderbot Diaries Reihe. Ich habe nachgeguckt, das umfasst 10 Bücher aktuell. Mhm. Die schreibt aber auch wirklich wahnsinnig viel. Mhm. Also das ist jetzt eben diese Murderbot Diaries. Der erste Teil, All Systems Red, wurde hier in dieser Staffel umgesetzt. Und auf Deutsch heißt das ganze Systemausfall, ist 2017 erschienen. Und ich habe geguckt, Alter, die schreibt wirklich viel und eben auch generell viel Sci-Fi. Die hat auch Bücher im Star-Wars-Universum geschrieben, also da irgendwie, die da dazugehören. Und auch bei Stargate hat sie wohl diverse Romane beigesteuert und so. Also die ist da überall irgendwie im Sci-Fi-Ding unterwegs und macht das eben schon eine ganze Weile. Und jetzt haben die...
Es gibt ja auch irgendwie AutorInnen, die wie am Fließband der schreiben,
ja,
wo Input ohne Ende.
Das finde ich so krass, Alter. Ah. Und dann auch in so unterschiedlichen Genres einfach so dauernd irgendwelche Bücher raushaust. Ja, das ist schon geil, ey. Ja, und jetzt hat sie eben, jetzt haben sie sich dieses Buch vorgenommen, und Chris und Paul Weitz, das sind zwei Brüder, die haben daraus diese Serie gemacht. Und deswegen haben wir tatsächlich auch nur diese drei AutorInnen, also sie als Vorlage des Buchs und dann eben Chris und Paul Weitz, die selber wiederum die haben jetzt noch nicht so viel geschrieben, also um die 14 Credits haben, die schreiben tendenziell fast alles zusammen, haben eine Oscar-Nominierung für About a Boy, was jetzt wenig mit Sci-Fi zu tun hat, aber die haben halt auch Rogue One geschrieben, was ich einen ganz guten Beleg für guten Sci-Fi-Stoff finde.
Lustig, da mal eine Verknüpfung zu meinem letzten Projekt.
Okay. Ja, und der ältere Bruder, Paul, der hat auch noch so Serien wie Mozart in the Jungle sich ausgedacht.
Ja, und ich leider also, nie geguckt. Hast du die mal gesehen?
Nee, ich auch nicht, aber hatte ich immer Bock drauf.
War ja, glaube ich, so die große Amazon-Zugpferd-Serie da.
Ja, stimmt, noch. Das war so eine der ersten, die richtig groß aufgezogen war, ja. Ja, Gael García Bernal war das, ne?
Ich glaub, genau.
Gess hat hier schon über die gesprochen.
Ah, okay.
Bin mir gar nicht sicher, aber ich finde das halt schon mal interessant, weil du hast ja oftmals bei so Serien dann irgendwie 15 AutorInnen und ne, ein Head-Autor und dann 1000 Dialogautoren und sonst was. Und hier hast du jetzt eben dieses Brüderpaar, die das im Grunde komplett zu zweit geschrieben haben, basierend auf dieser Romanvorlage. Und dann hast du 5 RegisseurInnen, die diese 10 Episoden gemacht haben, die jeweils so um die 30 Minuten gehen, tendenziell sogar noch ein bisschen kürzer. Und das Ganze ist eben bei Apple TV Plus zu sehen, wurde von Paramount gemacht und die Handlung sieht folgendermaßen aus. Wir folgen komplett einem Roboter. Mhm. Das ist so ein privater Sicherheits-Cyborg. Also privat im Sinne, die arbeiten halt, werden im privaten Sektor eingesetzt und es wird halt eine fiktive Zukunft erzählt. So, die Menschen sind also komplett umgeben von Cyborgs aller Art und das ist jetzt eben so ein Security-Cyborg, der die Schnauze von Menschen voll hat. Der ist schwer genervt von denen. Wir erfahren auch am Anfang in so einer Montage, wie viele Stationen der schon durchlaufen hat. Dann wurde er da in irgendeiner kriegerischen Auseinandersetzung eingesetzt und dann muss er da in der Mine arbeiten und Leute durch die Gegend peitschen. Und also er hat auch echt schon viele Leute auf dem Gewissen und jetzt hat er eben die Schnauze voll von Menschen und hat es geschafft, dieses Modul, es gibt so, nennt sich Governor Module, das er implantiert hat, was halt dafür sorgt, dass er menschlichen Befehlen gehorcht und vor allem halt Menschen gegenüber auch nichts tut. So, das Ding hackt er jetzt und ist somit halt plötzlich frei. Autonom und unabhängig von menschlichen Befehlen. Jetzt spielt er das Szenario aber im Kopf mal kurz durch, wie das jetzt wäre, wenn er jetzt einfach macht, worauf er Bock hat. Und dann ist klar, wird relativ schnell eingefangen und eingestampft und dann hat das alles nichts gebracht. Also entscheidet er sich jetzt, als SEC-Unit, so werden diese Security-Units kurz genannt, als SEC-Unit weiterzuarbeiten und seine Freiheit erstmal geheim zu halten, um eben nicht zerstört zu werden. Hat sich dann aber heimlich jetzt eben den titelgebenden Namen gegeben und sich Murderbot getauft. Weil halt so diese SEC-Unit-Nummer, die er sonst als Namen hat, die fand er nicht so schnittig und hat sich jetzt eben kurzerhand Murderbot genannt. Ja, jetzt ist er aber nicht das aktuellste Modell von diesen SEC-Units. So, es gibt eben jetzt schon diverse Nachgänger, Nachfolgemodelle, die sehr viel mehr können und technisch fitter sind. Und er wird jetzt eben von diesem Unternehmen noch weitergeführt, aber ist so ein bisschen auf der Resterampe.
Also jetzt der T-800, wie er uns den T-1000
ja, geht in die Richtung. So, und jetzt haben wir so eine Gruppe, die sich Preservation Alliance nennt. Das ist so ein Forschungstrupp, die auf einen anderen Planeten reisen wollen und werden jetzt von diesem Unternehmen aber angehalten, so eine Security-Einheit mitzunehmen. Jetzt ist das aber für die Zeit ungewöhnlich ein sehr pazifistischer Trupp, diese Preservation Alliance, die jedes Lebewesen und alles, was ein Bewusstsein hat, halt sehr hochhalten und die haben ein Problem damit, eine Security Unit mitzunehmen, weil die sagen, das geht in Richtung Sklaverei und wir haben keinen Bock auf ein Crewmitglied, was nur da ist, um unsere Befehle zu befolgen. Natürlich ohne zu wissen, dass sie da jetzt einen haben, der da ein bisschen anders tickt, aber weil die eben auch nicht so viel Kohle haben und das heißt, ihr könnt nicht ohne Security-Einheit dahin, einen müsst ihr mitnehmen, dann sagen die, ja gut, dann nehmen wir den günstigsten. Und so landet Murderbot bei diesem Trupp und fliegt mit denen auf diesem Planeten. Und wir sind die ganze Zeit in seinem Kopf. Also auch hier ist die komplette Erzählung ist aus seiner Sicht. Und so hören wir auch immer wieder seinen inneren Monolog, wie er sich wundert über Menschen, wie die so ticken und was haben die überhaupt mit ihren ganzen Gefühlen. Und das ist ja alles mörderunpraktisch. Und er verbringt dann auch einen Großteil seiner Zeit damit, dass er sich immer seine Lieblingsserie reinzieht. Er hat da tausende von Folgen runtergeladen, hat die also schön auf seiner Platte und zieht sich dann in allen möglichen Situationen, während um ihn herum dann irgendwie alles ausbricht und so zieht er sich in seiner Seelenruhe dann diese Serie rein. Und das ist so eine Seifenoper. Das ist irgendwie auch Rise and Fall of Sanctuary Moon heißt das Ding. Und da switchen wir dann auch immer wieder mal hin. Ne? Wenn er sich das anguckt, dann sind wir manchmal halt auch in dieser Serie. Und das ist ziemlich geil, weil das dann halt so Serie in Serie ist, ne, wo dann nochmal ein ganz anderer Cast und so weiter auch auftaucht, weil unser Murderbot hat die Möglichkeit, seine Maske quasi abzunehmen und darunter ist ein menschlich aussehendes Gesicht. Mhm. Sowieso hat er einen menschlich aussehenden Körper, wenn er diese Rüstung abnimmt, was natürlich dafür sorgen soll, dass die Interaktion mit Menschen so ein bisschen normaler abläuft und da keine große Angst aufkommt und eine bessere Bindung hergestellt wird und so Vertrauen, bliblablub. So, und deswegen nimmt er dann in Situationen, wo es halt brenzlig wird, manchmal dann diese Maske runter und dann sehen wir auch, dass Alexander Skarsgård diesen Herrn spielt. Also könnte man im Vorfeld schon an der Stimme erkannt haben, aber
prominent besetzt.
Er ist halt der Mörderbot. Mhm. Ja, aber das Schöne ist, dass der Cast drumherum, also jetzt mal der Hauptcast, das sind weniger prominente Menschen. Also die Dame, die dann diese Preservation Alliance anleitet, weil das ist so ein Trupp von einer Handvoll Leute, das sind irgendwie 5, 6 Leute, diese Alliance, die dann da loszieht und es ist halt so geil, weil du hast jetzt da einen Trupp Pazifisten, die eigentlich mit so einem Rogue Security Unit losziehen, unwissentlich natürlich und es könnte halt jederzeit sein, dass er hohl dreht und alle umbringt oder einfach abhaut, weil er sein Ding machen möchte. Und jetzt geht es aber natürlich darum, dass er dadurch, dass die ihn als ebenbürtiges Crewmitglied behandeln, ist er sowieso schon mal so ein bisschen so, Moment mal, was geht denn hier ab? Und dadurch nähern die sich so ein bisschen an, ne? Und er fängt langsam an zu verstehen, was das mit menschlicher Interaktion auf sich hat und diesen ganzen zwischenmenschlichen Gedöns. Und das halt eben in Kombination mit dieser Comedy und eben seiner Art, dann auch eben lieber wieder irgendwelche Serien zu gucken oder da halt auch für ihn so Lebensweisheiten rauszuziehen, das ist stellenweise wirklich lustig, Alter. Und ich habe es sehr gefeiert. Also war schon immer auch ein bisschen enttäuscht, wenn dann die Folge schon zu Ende war, weil die sind wirklich, fühlen sich super knapp an mit der Laufzeit, weil dann doch irgendwie die Welt, die hier aufgemacht wird, fand ich sehr, sehr geil.
Ja, wollte ich auch fragen, wie sieht's denn visuell aus? Auch super. Mit dem anderen Planeten, der da...
Ja, ist geil gemacht, Alter.
Okay, cool.
Ja.
Also hat schon Budget dahinter.
Auf jeden Fall, weil, ne, also die kommen auf diesem Planeten an und er ist dann macht dann seinen Job natürlich, securing the perimeter. Und da tauchen dann halt plötzlich irgendwelche Viecher auf, irgendwelche riesen wurmähnliche Viecher tauchen aus dem Boden auf und schnappen sich irgendwelche Menschen oder andere SAC-Units. Und da geht's dann schon ab. Also das ist auf jeden Fall, kommt hier eine Menge auch CGI zum Einsatz und es sieht aber alles richtig gut aus.
Mhm, cool.
Auf jeden Fall. Aber da habe ich bei Apple TV Plus bisher auch wirklich noch nie was gesehen, was handwerklich da nicht sauber ist.
Ja, stimmt. Ich kenne echt nicht viel von Apple Plus. Also eher dann noch Filme anstatt Serien, aber das, was ich kenne.
Naja, Severance halt, ne? Aber nee,
Foundation habe ich mal geguckt, ich fand ich halt inhaltlich so scheiße.
Ich auch. Aber das optisch da siehst du auch, dass das ein Arsch voll Geld gekostet hat. Also da lassen die sich halt echt nicht lumpen, ne? Nee, klar. Also das funktioniert voll. Aber jetzt wollte ich eben sagen, ist das so der Nebencast oder der Hauptcast um den Murderbot rum. Das sind eben auch weniger prominente Menschen. Also die Dame, die diese Preservation Alliance anführt, Captain Mensa, die wird von Noma Dumasweni gespielt. Ich kenne die eben auch aus anderen Serien. Presumed Innocent war zum Beispiel noch so eine Apple TV Plus Serie mit Jake Gyllenhaal, wo ein Anwalt spielt, der dann angeklagt wird. Da hat sie die Richterin gespielt zum Beispiel. Also das ist eine Britin, die ich wirklich schon in vielen Serien gesehen habe. Und dann haben wir noch eine Menge Leute, da brauche ich jetzt die Namen nicht aufzählen, weil man die wirklich nicht kennt. Wen man auf jeden Fall noch kennt, ist David Dasmerkian. Den haben wir mal spätestens in Suicide Squad als hier der Poker-Dot-Man auf dem Schirm bekommen, aber der hat ja in letzter Zeit wirklich viel gedreht und der hat auch schon 104 Credits. Wow. Ne? Das ist halt jemand, den hat man erst so, weil der aber auch wahnsinnig wandelfähig ist, hat man den erst so in den letzten Jahren irgendwie präsent bekommen und war ja auch bei Oppenheimer und Co. dabei, also der hat echt viele große Sachen gemacht. Aber das Schöne ist eben, dass du dann in dieser Sanctuary Moon Serie hast du dann halt John Cho und Clark Gregg und Jack McBrayer und solche Leute, was ich natürlich sehr gefeiert habe. Ja, und über weite Strecken hörst du halt Alexander Skarsgård nur. Du siehst ihn nicht, ne, durch die Maske und alles. Und wenn dann mal die Maske oder auch Rüstung runterkommt, so, dann muss er natürlich auch eben aussehen wie ein Cyborg. Und es hatte zur Folge, dass er hier halt sich regelmäßig diversen Waxing-Sessions unterziehen musste. Damit er halt komplett haarlos unterwegs ist. Ne? Und er hat das wohl dann im Interview gesagt, dass er das sehr bereut hat, weil das dann doch wohl eine Ecke schmerzhaft war, so in dem Bereich, wo er es nicht erwartet hat. Ja. Waxing, Alter. No fun. Ach ja, und hey, also wirklich, das Einzige, was ich an der Serie auszusetzen habe, ist, dass die Episoden nicht länger waren. Naja. Und ich freue mich sehr auf eine zweite Staffel.
Cool.
Das hat schon richtig Bock gemacht.
Ja, geil.
Und auch wenn das irgendwie, es ist eigentlich, obwohl es hier um Reisen zu anderen Planeten geht und die so eine komplette Zukunft aufmachen, ist ja dann trotzdem unterm Strich das Szenario relativ klein, weil über weite Strecken dieser ersten Staffel bist du halt mit ihm und diesem kleinen Trupp auf diesem Planeten, wo erstmal nicht viel anderes ist. Und dann sind wir eben sehr viel in seinem Kopf und seinen Überlegungen, was er jetzt mit dieser Freiheit anfangen könnte. Mhm. Und da spielt er halt im Kopf diverse Szenarien durch. Aber das ist auf jeden Fall die Sorte Humor, die ich ziemlich geil finde.
Ja, cool. Ja, und ich meine, thematisch passt ja auch zur heutigen Zeit, was Robotik und KI und so weiter betrifft.
Ja,
und potenzielle Risiken. Und
logisch.
Ist doch cool, dass ich da ein bisschen humorvoller mit auch mal auseinandergesetzt
habe. Voll. Und ich finde, klar, das meinte ich mit, das ist nicht unbedingt wahnsinnig neu, ne? Weil wir hatten schon in Form von Humans oder so Serien, wo es drum ging, dass Cyborgs plötzlich ein Bewusstsein für sich selbst entwickeln und dann ihr eigenes Ding machen. Und natürlich passt das in dieses heutige Thema oder auch das, was von mir aus Terminator schon aufgemacht hat, was passiert, wenn eine AI sich selber überlegt, was sie machen möchte. Logisch, geht alles in die Richtung, aber hier ist das auf jeden Fall eine sehr leichte Herangehensweise an das Thema.
Klingt auf jeden Fall sehr cool. Werde ich mir bestimmt auch mit Najali zusammengeben.
Und David Dasmarkian spielt einen Typ in diesem Trupp, der ist so ein Augmented Human. Ne? Also der hat selber irgendwelche Implantate, die ihm halt ermöglichen, mit technischen Geräten zu kommunizieren, und er hat selber halt irgendwie eine Datenbank im Kopf und so. Und deswegen kann er nochmal anders mit Murderbot oder geht er anders am Murderbot ran, und vor allem ist er dann auch super skeptisch. Weil er halt in ihm Verhalten erkennt, wo sich denkt, so, was ist mit dem los? Irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und die anderen sind halt einfach so hippie-mäßig drauf, dass die sich über alles freuen, was von dem kommt. Und so, das ist halt so, irgendwie, das kollidiert so geil. Ja, also ich mochte das sehr. Ja. Murderbot. Deswegen.
Wie viele Folgen hat die erste Staffel?
Zehn.
Okay. Ja.
So. Und eben immer rund um eine halbe Stunde. Ja. Und eine zweite Staffel ist in Auftrag gegeben.
Ja, die hat man ja wirklich schnell geguckt.
Total. Sehr kurzweilig, das Ganze.
Ja.
Ja, haben sie gut gemacht, die Herren Whites. So, jetzt kann ich eigentlich auch nur noch Punkte vorlesen.
Ja,
das
gerne.
War's dann schon zu Murderbot. 7,4 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 70 und auf Letterboxd ist sie ja nicht, weil geht weiter.
Na, jo. Ich sage, du bist bei 9 Punkten gelandet.
Wie viel?
9.
Ey, das ist richtig. Jetzt aber, Dave setzt mich unter Druck.
Ja, ganz, ganz spannend. Ja, ich habe End Day geguckt, ja, bevor ich End of Days nochmal gerewatcht habe, deswegen bringe ich die jetzt zuletzt, weil ich dachte, wenn ich End Day sage, dann weißt du sofort mit dem Hinweis hier, Ähnlichkeiten beim Titel, dass ich als letztes Projekt End of Days bringe.
Okay, und das ist jetzt wirklich die Parallele, dass wir End of Day und End Day haben.
Genau.
Schön.
Auch hier soll die Welt zugrunde gehen, aber eher hypothetisch. Oder das ist die Grundprämisse, weil das eine Fernsehdokumentation ist. Ja? BBC und ProSieben haben das Ganze in Auftrag gegeben im Jahr 2005.
Okay.
Also jetzt schon 20 Jahre her.
Eine Doku.
Eine Doku, und hatte einfach den Anlass, dass Nathalie und ich relativ frisch Andor Staffel 2 zu Ende geguckt haben. Wir voll in dem Modus waren und zum dritten Mal dann gleich am nächsten Tag Rogue One, hier die Parallele zu der Drehbuchautorin, die du davor erwähnt hattest, geguckt haben. Und ich bin ja bekennender Rogue One-Fan. Ja, ich liebe wirklich diesen Film.
Bekennend, das klingt so, als dürfte man das nicht sein, ey, ja.
Ja, ich weiß, dass nicht alle den Film feiern. Ja,
wirklich?
Ja. Und für mich, der aber sich so nahtlos irgendwie wieder einreiht, nachdem ja ein paar Filme enttäuschender Natur waren, auch bei vielen Fans. Und der halt für mich wunderbar einfach moderne Technik oder moderne CGI mit eben dem alten Design, der alten Optik, ja, der ursprünglichen Trilogie verbindet.
Sehe ich genauso. Der hat da die perfekte Brücke, ja, geschlagen auf jeden.
Ja, Mann. Und da hat mich einfach interessiert, was Regisseur Gareth Edwards noch so alles gemacht hatte. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Hab da natürlich schnell gecheckt, okay, der Godzilla 2014 gedreht. Mhm. Davor hat danach Creator gedreht, den ich ja auch vor allem optisch sehr, sehr mochte. Mhm. Jurassic World, die Wiedergeburt, den neuesten, den habe ich noch nicht gesehen. Und ja, so wahnsinnig viel hat er dann eben nicht gemacht. Und relativ zu seiner Anfangszeit gab es eben hier diese BBC Pro 7 Doku, mhm, wo er auch das Drehbuch für geschrieben hat. Und da legt er einfach die Grundprämisse unter.
Ja gut, aber wenn es ein Drehbuch gibt, kann es nicht wirklich komplett eine Doku sein.
Ja, das ist so ein Mischmasch. Also die Grundprämisse ist einfach, die Welt geht unter.
Okay.
Weil Wissenschaftler das davon ausgehen.
Aha.
So fängt der Film auch an. Man hört erstmal eine Stimme im Off. Ja, ich lese mal auf Englisch vor. One day the world will end. This is a story of just one day with 5 different endings, each predicted by scientists. What's the worst that could happen in just one day? One day, 5 endings, end day. So, daher leitet sich dann auch der Titel ab vom Film. Und ja, hier kommen dann auch zwischendurch, also es wird episodenhaft erzählt. Ja, in der ersten Story geht es halt um einen Mega-Tsunami, der Ansturm auf die Ostküste der USA macht.
Mhm.
In der zweiten Story geht es halt um einen Meteoriten, der 100 Meter Umfang hat und auf dem Weg nach Berlin ist, um dort einzuschlagen. In der dritten Story geht es um einen tödlichen Virus. Da sieht man dann ein Flugzeug mit Infizierten, die dann frisch in London gelandet sind. Schon ein bisschen gruselig, ja, 15 Jahre nach Corona, das dann so zu sehen. In der vierten Episode geht es um einen Vulkanausbruch, der im Yellowstone National Park, Wyoming, dann ja zu sehen ist. Und in der fünften, die halt dann eher deutlich noch der theoretischen Natur folgend, ein schwarzes Loch, was man so die komplette Erde in sich verschlingen will.
Okay, wie lange ist denn das?
56 Minuten.
56 also, Minuten und dann 5 Geschichten.
5 Geschichten, okay, genau. Und man folgt in jeder Geschichte, es startet halt immer um 7 Uhr jeden Morgen. Man sieht zwischendurch bei einer Story auch, als dann jemand versucht, im Taxi dem Geschehen zu entfliehen, wie es am Kino vorbeifährt. Und da läuft gerade Groundhog Day.
Ach, okay.
Ja, weil man auch am Anfang jeder Geschichte einen BBC-Reporter halt sieht, der den Auftrag per Telefon bekommt, sich auf den Weg nach New York zu machen.
Mhm.
Oder halt irgendwo hin, wo dann eigentlich dieses Endzeit-Szenario dann bald losgeht. Und er dann halt immer entweder auf dem Flughafen festsitzt und nicht weiterkommt oder im Flieger sitzt und da halt Runden drehen muss, weil eben der Flughafen in dem Katastrophenort nicht mehr ansteuerbar ist.
Okay, verstehe. Das heißt, also man sieht das alles aus seiner Perspektive.
Man sieht das aus seiner Perspektive und dann auch immer wieder viel Fernsehbilder, wie dann irgendwelche Reporter den aktuellen Stand wiedergeben. Man sieht dann eben auch, man sieht dann halt auch einzelne Figuren in jeder Episode, also von anderen gespielt. In Berlin dann zum Beispiel ein Vater, wie er dann noch sein Kind schnappt und versucht, vor dem sich anbahnenden Meteoriteneinschlag in Sicherheit zu bringen. Der Sohn dann in so eine Regionalbahn noch steigt, der Vater am Bahnhof Friedrichstraße hängen bleibt und der Sohn dann noch heil davon kommt in der schnellen Regionalbahn. Und ja, also die Grundprämisse ist ja schon, ist vielleicht ganz nett, war damals Mitte der 2000er vielleicht noch umso aktueller, einfach irgendwelche Endzeit-Szenarien aufzuzeigen und war damals mit der CGI, die dann eben auch hier Gareth Edwards verantwortet hatte, ganz nett anzugucken. Ist natürlich heute schwierig, die CGI so ernst zu nehmen, wie sie damals 20 Jahre vorher für einen Fernsehfilm gemacht wurde. Aber ey, ich zoll ihm Respekt, dass er da anscheinend eben schon so Zukunftsszenarien für sich auf dem Schirm hatte als Thema.
Mhm.
Und das Ganze ja auch relativ kurzweilig ist. Ja, 5 Episoden mit 5 verschiedenen Weltenden innerhalb von 56 Minuten verpackt.
Ja, das
Ding ist schon relativ
kurzweilig.
Und man sieht halt zwischendurch auch immer reale Wissenschaftler, wahrscheinlich auch die, die dazu beigetragen haben, so ein mögliches Endszenario zu prognostizieren. Aus verschiedenen Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen.
Mhm.
Und das lockert das Ganze natürlich dann auch irgendwie auf.
Ja, okay, kann ich mir vorstellen.
Ja,
Ja.
Gab dann auch eine Nominierung der Royal Television Society aus England für die besten visuellen Effekte. Erst dadurch habe ich dann auch erfahren, dass Gareth Edwards hier sich für verantwortlich zeigte, weil der ist bei IMDb dann eben nicht dafür, da gibt es keinen Credit für Digital Effects. Und
wie, du meinst es generell nicht oder er hat den bei der Produktion hat er den nicht oder was?
Auf IMDb gibt es keinen Eintrag für Digital Effects mit seinem Namen, sondern
so.
Der existiert einfach nicht.
Mhm.
Und es existiert aber natürlich dann die Nominierung dieser Kategorie mit seinem Namen.
Okay.
Jo, also ich kann mich jetzt leider nicht als Kenner der vollständigen Filmografie von Gareth Edwards schimpfen, weil ich den neuesten Jurassic World Film noch nicht gesehen habe und befinde mich aber auf dem Weg dahin, weil ich in diesem Atemzug dann auch einen Kurzfilm noch von ihm, der ein Jahr später rauskam, mir angeguckt habe, wo man auch so ein bisschen merkt, in welche Richtung er sich da vielleicht hinentwickeln möchte.
Naja gut, die beiden Serien, die er gemacht hat, muss man wahrscheinlich nicht sehen, aber Monsters hast du gesehen?
Monsters habe ich gesehen, den mochte ich damals auch.
Mhm. Ja, der fehlt mir auch noch. Ja, ist auf jeden Fall ist kein uninteressanter Regisseur, bin ich bei dir.
Mhm. Hast du den neuesten Jurassic World geguckt?
Mhm, den haben wir auch schon besprochen.
Ah ja. Wie kam der weg bei euch?
Bei Guest total gut.
Mhm. Und bei dir?
Ja, so gar nicht.
Aha.
Nee, wirklich. Also es ist.
Ja, Natalie Stiefvater, wir waren letztens essen und der hat mir halt erzählt, ich wusste ja nicht mal, worum es da storytechnisch geht, wie das aussieht. Und der war auch nicht intrigued. Und ich so, um Gottes Willen, ja, die Story alleine schon hört sich schon nicht cool an. Meine Meinung war ja, nachdem man beim letzten Jurassic World den alten Cast weitestgehend nochmal zusammengetrommelt hat, das wäre einfach ein würdiges Ende gewesen, weil es auch kein Mega-Highlight, aber mit dem konnte ich noch ein bisschen was anfangen.
Man's hätte man auch da lassen können.
Ja, ja, voll.
Ja, die Kuh wird gemolken, muss ich so
total,
sagen.
Total, Alter. Ja.
Ja, guck dir den mal an und reich mal Punkte nach. Das würde mich echt interessieren bei dem.
Okay, gerne.
Weil da haben wir echt eine große Diskrepanz gehabt.
Ja, krass. Ja.
Ja. Gerade sind wir uns eh nicht so einig, was die ganzen Blockbuster angeht jetzt im Sommer.
Interessant.
Hm. Okay, End Day. Glaubst du, ich sollte mir das angucken?
Ach, musst du nicht gesehen haben. Wenn man irgendwie Bock hat auf Endzeit-Szenarien, dann ist man natürlich damit ganz gut bedient.
Mhm. Aber kein Highlight, ja.
Ja, nee.
Da okay.
Ziehe ich mir dann manchmal auch lieber einen Film rein, der dann noch imposanter gemacht ist, vor allem heutzutage.
Mhm.
Also wie gesagt, ja, die CGI. Man merkt, dass es ein Fernsehfilm oder ein Fernsehdoku ist und 20 Jahre her ist.
Ja, okay, verstehe.
Ja, ja, auf IMDb haben die den jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bewertet, aber auch nicht so gut bewertet. 5,6. Bei Letterboxd gibt es auch welche, die das Ganze gesehen haben. Da auch deutlich mehr als bei IMDb unterwegs waren und bewertet haben. Dort liegt er bei 3,0.
Okay. Ich sag 6.
Damit liegst du richtig.
Wunderbar. Alright, alright. Na dann hast du jetzt den Druck.
Ich hab mir schon eingepullert.
Ja, das Schöne ist, du kannst wieder ein bisschen Einfluss nehmen, wenn du möchtest, weil ich ja diverse Sachen geguckt habe und so ein bisschen auf Halde habe.
Ja, dann schieß mal ein paar Stichwörter raus.
Naja, also ich habe genremäßig, glaube ich, kann ich, glaube ich, wirklich die meisten Dinge bedienen.
Also lieber, dann mache ich mal einen Ausschluss. Szenario.
Ja.
Lieber keine Serie,
okay,
weil hier Mörder, Bot, die werde ich mir definitiv angucken und ich will jetzt nicht noch mehr Serien-Tipps schleppen.
Ja. Okay, ich kann natürlich eine ganz total frisch, schlechte Serie bringen.
Ganz aber frisch The Young Pope angefangen.
Ach, ja.
Die will ich erstmal und dann New Pope noch hinterher schieben und dann wahrscheinlich danach gleich Mörderbot. Ja. Also meine Kapazität für Serientipps ist erstmal eingeschränkt.
Okay, stimmt, ja, sonst hätte ich tatsächlich noch eine recht gute Serie gehabt, aber dann bringen wir doch einfach noch einen Film.
Sehr schön.
So, jetzt kannst du dir aussuchen, ich habe was Actionlastiges, ich hätte hier was Lustiges, ich hab mehrere Action-Sachen oder was mit sehr viel nackter Haut?
Ich nehme ganz klar sehr viel nackte Haut.
Okay, gut, dann sprechen wir jetzt über einen Film von Tinto Brass.
Oh, okay.
Der, siehst du, dem Schmuddel-Dave, dem sagt das natürlich
na,
was. Ist sofort klar.
Aber claro, Caligula, ja, das war ja der erfolgreichste Film 1980.
Mhm.
Den hat er gedreht.
Ja. Ja, ja, aber das ist, glaube ich.
Aber es war auch eher so ein bekannterer Film.
Ich wollte gerade sagen, ne, also Caligula dürfte in der Videothek dann noch recht prominenten Platz eingenommen haben, während die meisten seiner Filmchen wahrscheinlich sonst tendenziell eher
in der Schmuddelecke stehen, die
vielleicht sogar im Nebenraum stehen. Wer weiß, aber gut, du, es ist schön, du weißt, was der Herr so gemacht hat. Der lebt tatsächlich noch, ne?
Ah, okay.
Den letzten Film hat er 2009 gemacht, es war ein Kurzfilm. Also das ist schon krass, war eine ganze Weile zugange. Trotzdem 31 Credits klingt jetzt nicht so ewig viel, aber der hat halt, das ist halt auch einer von der Sorte, der das meiste irgendwie alleine gemacht hat, das dann auch immer geschrieben hat und so. Schon auch ähnlich wie so ein Russ Meyer oder so für eine Sorte Film steht, die meistens ganz klar eben in einer Richtung zu verordnen ist. Und hier hat er sich einen Film vorgenommen oder ein Stück vorgenommen, was er dann eben zum Film umfunktioniert hat. Und das ist schon abgefahren, weil das ist ein alter Stoff.
Ja.
Der wurde 1752 uraufgeführt. Und seitdem gab es halt diverse Adaptionen. Mhm. Also es gab eine Oper, es gab diverse Filme, gab tatsächlich auch mal einen Film mit Celentano und seiner Frau Claudia Amori. Ein Film von 1980. Und ich habe jetzt aber eben den Tinto Brass Film von 1985. Mhm. Mit dem schlichten Titel Miranda.
Mhm.
So, und jetzt der deutsche Titel. Miranda, die Wirtin vom Po.
Oh Mann, Alter. Oh Mann, ey.
Das ist so hart. Aber halt auch so bezeichnend, ey, für die Sorte Film. Und,
ich meine, es ist ja offensichtlich, ja. Man weiß, der Typ ist Italiener, wahrscheinlich ist es eine italienische Produktion. Mhm. Man weiß, der Po fließt durch Italien,
natürlich.
Aber bei viel nackter Haut und du warst. Oh Mann, Alter. Oh Mann.
Dave weiß Bescheid.
Du bist ja erstaunlich gut informiert.
Ach man, ich hätte mal checken sollen, ob es davon auch irgendwie so eine deutsche Schnoller-Synchro gibt, weil ich habe den jetzt im Original geguckt.
Okay. Hm? Ja, gute Frage. Ich kenne kaum Sachen
nicht, ob
von
bei Tinto Brass, ob die so eine Schnoller-Synchro bekommen haben. Aber es wird sich ja schon auch ein bisschen anbieten.
Ja, stimmt. Ich fand deinen Vergleich mit Russ Meyer auch so irgendwie ganz gut passend, obwohl die ja aus einem unterschiedlichen Jahrzehnt dann ja auch, oder für ein unterschiedliche Jahrzehnte stehen. Aber Russ Meyer auch ja durch das Zeigen überdimensionierter Brüste, das war ja so das, was ihn bekannt gemacht hat.
Ja, ja, klar.
War ja auch immer eine überspitzte Darstellung dessen.
Mhm.
Und das heißt, fand ich, von dem, was ich von Tinto Brass kenne, war das ja auch immer so ein bisschen eine überspitzte Darstellung, wenn es dann halt, ja, um bestimmte Szenen geht.
Mhm.
Ich weiß nicht,
ja, vor allem eben nicht nur sehr viel nackte Haut, sondern halt auch meistens eben recht, nennen wir es mal, üppige Figuren.
Mhm.
Und das hat natürlich auch einen entsprechenden Produktionsablauf zur Folge, ne? Also wenn du solche Geschichten erzählen willst, das geht beim Casting los. Also hier war klar, alle Mädels, die gecastet werden, die müssen sich halt beim Casting ausziehen, komplett nackt.
Mhm.
Weil der Film eröffnet mit einem Close-up eines weiblichen Geschlechtsteils.
Mhm.
Eines sehr behaarten weiblichen Geschlechtsteils, weil wie gesagt, wir sind 85, ne? Also logisch. Aber damit steigt der Film halt ein. Also da laufen dann die Credits drüber. Mhm. So, es ist schon, also bezeichnend auf jeden Fall, aber eben im Casting muss es dann eben auch genauso aussehen. Und die es dann schlussendlich geworden ist, die hat halt auch gesagt, ja, ich musste mich da vor ihm ausziehen. Und im Endeffekt hat er dann jeden Teil meines Körpers gefilmt und das war das Casting. Ja, geworden ist es Serena Grandi.
Ah ja, die ist ja auch keine Unbekannte.
Eben, so. Die haben wir ja auch bei, gut, dann sehr viel später, aber selbst bei Grande Bellezza hat die noch mitgespielt und bringt es auf 59 Credits in ihrer Karriere. War dann doch auch öfter mal nackt. Also das ist jetzt, war jetzt hier nicht so ein einmaliges Ding. Aber da ist auf jeden Fall, die ist sehr gut proportioniert. Da ist auf jeden Fall einiges und er hat ja ähnlich wie eben Russ Meyer dann doch ein Faible halt für mehr ist mehr gehabt und das ist, da bringt sie auf jeden Fall einiges mit.
Viel hilft viel.
Ja, frei nach dem Motto, genau. Hey, und rausgekommen ist Miranda und das ist halt einer von Fellinis liebsten Filmen.
Ah, wow.
Was ich abgefahren finde, wenn du überlegst, was für krasse Filme Fellini gemacht hat und das ist hier definitiv eine andere Schiene. Und auch wenn es hier jetzt eben ein altes Ursprungsmaterial gibt, hat er sich dann inhaltlich da doch ein bisschen davon entfernt, weil dieses Stück, das im Ursprung eben La Locandiera heißt, was im, übrigens auch der Titel des Films ist von Celentano, auf Deutsch Die Gastwirtin, ne, ist eben klassisch eine Komödie in drei Akten. Hier haben sie ein bisschen was anderes draus gemacht. Also hier wird jetzt erzählt, dass Miranda ist diese titelgebende Wirtin vom Po. Nee, die ist halt, hat so ein Restaurant oder so ein Wirtshaus.
Du kannst übrigens den Spruch noch 10-mal machen, ich werde jedes Mal lachen.
dass sie die Wirtin vom Po ist. Ja, ja. So, und jetzt ist die Ausgangssituation, ist, sie hat diese Kneipe, weil ihr Mann, mit dem sie das Ding ursprünglich geführt hat, der wird seit dem Zweiten Weltkrieg eben vermisst. Und deswegen muss sie da alleine das Geschäft führen. Und wir sind jetzt in so einer kleinen Stadt außerhalb von Venedig in den späten 40ern. Und sie hat beschlossen, auf ihren Mann zu warten, weil sie halt nie irgendwie einen offiziellen Bescheid bekommen hat, der ist da und da gefallen, sondern es besteht immer noch die Möglichkeit, dass der lebt. Und deswegen hat sie beschlossen, erst wieder zu heiraten, wenn klar ist, der ist tot oder er ist halt zurückgekommen oder was auch immer. So, und in der Zwischenzeit genießt sie ihr Leben und hat da eine Menge Affären am Laufen und das ist ganz schön krass, weil wie gesagt, also wir steigen gleich so da mit der ersten ein oder mit ihr eigentlich nackt alleine auf dem Bett und dann sehen wir den ganzen Film über halt, wie sie sich mit allen möglichen Männern vergnügt. Und da wird dann, sagen wir mal, archetypisch eigentlich auch so alles abgefrühstückt. Ne? Also sie hat, zum einen hat sie irgendwie Berto, das ist so ein gut aussehender junger Typ, der so einen Transporter fährt. Und dann hat sie Toni, das ist so ein heimlicher Verehrer. War er dieser, es ist, dann ist jedenfalls noch so ein älterer Typ dabei, ne, der mehr so ein bisschen wie so ein Vater daherkommt, aber natürlich auch entsprechend Kohle hat und so. Und dann gibt's noch so einen Amerikaner, der da mal stationiert war, aber jetzt irgendwie da geblieben ist und der sie dann auch irgendwie dauernd verführt und sie fordert das aber halt schon auch hart ein. Also sie ist da sehr selbstbestimmt unterwegs, nimmt sich, was sie will und auch sagt halt auch ganz klar so, wenn was nicht nach ihren Vorstellungen abläuft. Und das sehen wir halt eigentlich, wie ich den ganzen Film über. Also die hat da mal mindestens diese drei Affären gleichzeitig und springt dann so von der einen zur anderen. Und dann sehen wir eben mal Sex im Wirtshaus, mal im Wald unterm Baum, mal bei strömendem Regen und mal auf irgendwelchen Heuballen. Und sie testet die dann auch immer so ein bisschen und sitzt dann auch mal mit ihrer Freundin irgendwie am Strand und zieht sich halt so die ganzen Männer in ihren Badehosen rein und dann wird sich da lustig gemacht darüber, dass viele Männer halt mit dem fetten Bauch rumrennen und andere irgendwie mit dem kleinen Schwanz und ja, also sie ist da eben sehr...
Das, was so die Frauenwelt am Strand macht heutzutage.
Wahrscheinlich, ja. Und sie heutzutage vor... Geil, 40 Jahre her. Aber... Nein, also sie ist halt schon, also auch gerade für die 80er, ne, ist schon eine sehr selbstbestimmte Figur, die sich eben nimmt, was sie will und da auch keinen Hehl draus macht. Und das ist natürlich gerade auch wegen der Zeit, die erzählt wird, ne, hier Ende 40er, ist sie damit natürlich sehr untypisch für so das Frauenbild, was die meisten, aber sie gibt den Männern halt auch echt Ansagen, so wenn da einer blöd kommt. Jetzt ist das Problem, dass das ist halt im Grunde irgendwie so eine Art Softporno. Mhm. Also weil du siehst halt eben permanent nackte Haut, nicht nur ihre. Also wir sehen eben auch einige Männer halb oder ganz nackt und dann auch noch die eine oder andere Frau. Also sowieso ist insgesamt eben sehr viel nackte Haut im Film, aber das macht die Nummer halt nicht wirklich besser.
Ja.
Oder also das ist nur, also
ja, ich werte
das nur kurzzeitig
auf. Ich kenne ja kaum was von ihm. Auch Caligula habe ich nie irgendwie komplett von Anfang bis Ende geguckt.
Aber ich habe Caligula auch nie gesehen, aber ich bilde mir ein, da muss es eine Handlung geben.
Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Handlung und ja auch ein Cast. Ja, hier ein, wie heißt er nochmal, McDowell. Heißt der Malcolm McDowell?
Ja.
Ja. Spielt ja die Hauptrolle. Helen Mirren spielt auch dabei, eine größere Rolle. Und genau, war ja aber auch so ein Skandalfilm für die damalige Zeit. Auch weil man nackte Haut sieht. Und
ja, der wird uns bestimmt mal aufgetragen, weil da sprechen wir irgendwie immer wieder mal drüber.
Aber bei den Tinto Brass, ich kenne halt sonst nichts von ihm von Anfang bis Ende.
Okay.
Ja, ich kenne halt ein paar, ich weiß, dass es ein paar Streifen gibt und weiß, dass er da Regie geführt hat. Aber für mich hat sich bei ihm da immer die Frage gestellt, was steht bei ihm im Vordergrund? Ich meine, es gibt etliche Sexklamotten aus den 70ern. Da stand ganz klar die nackte Haut im Vordergrund, um die Leute ins Kino zu locken und weniger die Story, die dann da offensichtlich eher irgendwie konstruiert wurde, damit es einen Film von 90 Minuten Länge gibt oder kürzer. Bei ihm, weiß nicht, habe ich keine Antwort auf meine sich im Kopf immer mal wieder befindliche Frage.
Das war auch eher das Konzept. Also,
okay.
Was es vielleicht so ein bisschen auf den Punkt bringt, seine Herangehensweise, er hat mal in einem Interview gesagt, nackte Haut, das müsste ich jetzt eigentlich nachlesen, das wäre total fahrlässig, das so halblebig wiederzugeben, aber der Punkt ist, er sagt halt, das eine verpasst dir eine Erektion, das andere verpasst dir Emotion. Da ist für ihn der Unterschied, dass er halt sagt, er macht Erotik und nicht Pornografie.
Okay, das hat er schon von sich aus dann. Hat er sich schon so über seine Filme kategorisiert.
Ich habe es im Grunde schon gesagt. Er sagt eben, Pornografie gibt dir eine Erektion, Erotik gibt dir Emotion. Das ist für ihn halt der Unterschied. Und deswegen hast du auch natürlich oft irgendwie so ein bisschen was im Halbdunkel und viel über Spiegel wird gemacht und so. Deswegen, also da kommt schon in vereinzelten Situationen da die Stimmung auf, die er haben möchte. Und ich meine, Serena Grandi ist auf jeden Fall hart sexy in dem Film. So, das muss man der auf jeden Fall lassen und die ist offenbar auch sehr cool mit sich und ihrer Nacktheit und so weiter. Und das kommt alles gut rüber, aber so ansonsten macht der Film halt nichts, ne?
Wie bist du darauf gekommen? Ist es auch tatsächlich einer der Losfilme?
Das ist tatsächlich über diese Aussage von Fellini bin ich bei dem Film. Danke dafür, ey. Ja. Also weil... weil ich halt irgendwann mal gelesen hatte, dass der so auf Fellinis Liste von seinen liebsten Filmen ist. Und
Fellini lasst sich gerade im Grab ins Fäustchen.
Ja, so, den nächsten verarscht. Fickt euch alle. Das wäre schon lustig. Ja, bin ich voll drauf reingefallen, ey. Fanboy. Dachte ich mir, wenn Fellini den empfiehlt, muss ja was sein. Ey. Ja. Kann ja nur gut werden. Ja, nee. Also ich hätte auch keinen Stress damit zu sagen, ich wollte mir den angucken, weil ich Bock hatte auf eine nackte Serena Grandi. Ja. Aber es ist halt wirklich, der Anlass war, Fellini hält viel von diesem Film. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht war er auch einfach als junger Typ hart verliebt in Serena Grandi, wobei 85 war auch Fellini
war ja
nicht mehr jung.
Nee, Mann,
ja.
Vielleicht deswegen, ja.
Der alte
Fellini so, frisches
so im Altersheim. Ey, hast du gesehen? Serena, oh. Da wäre ja nochmal wuschig auf meine alten Tage. Nee, ey, keine Ahnung, was da los war, aber ich habe mir deswegen halt diesen Film angeguckt. Mhm. Und ich meine, im Grunde hätte ich es nach 10 Minuten lassen können.
Ja, ich wollte gerade sagen, und dann auch durchgezogen,
so.
Alter, Respekt.
Aber ich dachte, ich kann halt nicht über einen Film sprechen, den ich nicht zu Ende geguckt habe. Und deswegen habe ich mir das natürlich zu Ende angeguckt. Ja.
Ja, ist doch schon mal gut zu wissen, dass man nicht jedem Filmhinweis oder Empfehlung einer Koryphäe unbedingt folgen muss.
Ja, das ist es. Da ist wirklich was dran. Deswegen, ich kann euch von diesem Film getrost abraten. Also es sei denn, ihr tickt da ähnlich wie Herr Fellini. dann ab dafür. Miranda, die Wirtin vom Po. So, habe ich es nochmal gesagt.
Ja, du hörst mich schon wieder lachen.
So, jetzt kann ich Punkte vorlesen, weil viel mehr kann ich zu dem Film auch nicht erzählen. 4,9 gibt's auf IMDb. Da haben wir heute die richtigen Perlen ausgegraben, Alter. Kein Metascore und auf Letterboxd immerhin 2,8. So, jetzt Dave.
Is that our game? Because I'm down with it, Dave. I'm king of this shit. Let's go.
Ja.
King of this shit, Alter, weil du brauchst jetzt halt original eine Punktlandung, sonst war's das.
Ja. Ja, entspannt. Das ist ja nicht mein Wettbewerb.
Dave, Alter.
Deine Witzchen vergehen dir gleich.
Na, ja, aber ich vermute, dass du ihn ja gerade daran gemessen hast, ja, an dieser Empfehlung eines Meisterregisseurs und deswegen auch nicht mehr vergeben konntest als 3,5 Punkte.
Ach, das war zu hoch, mein Lieber. Ich bin mal 2.
Oh, au Backe. Ja.
2 Punkte für sehr viele Brüste. So.
Für jeweils 2 Brüste.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat dich jetzt natürlich das Unentschieden gekostet.
Naja.
Aber hey, bis dahin lief das Bombe. Mhm. So, jetzt haben wir einen Endstand. Oder? Wir sind durch.
Wir sind fertig, ja. Leider.
Du hast mitgezählt, ne? Du von mir hast, ich hab noch ein paar Projekte. wenn du willst, können wir da weitermachen. Ja, Miranda, Mensch, leider nicht das, was ich mir erhofft hatte. Dachte, jetzt kommt hier so der Geheimtipp vom Federico ums Eck. Und ich dachte auch, es ist cool, dass ich hier mal einen Tinto Brass Film bringe, weil den hatten wir halt, glaube ich, noch nicht.
Ja, also hätte als, mich auch als gewundert, Filmemacher. Ja. Also, naja, sei denn halt Caligula komm, vielleicht mal, ja.
Digga, wir hatten aber schon so viel Schmutz.
Ah, okay.
Also
du meinst Schmutz als Synonym für Erotikfilme?
Ja, nee, da bin ja bisher tatsächlich meistens ich für verantwortlich gewesen, so, weil es tatsächlich auch schon mal passiert ist, dass ich mir zufällig dann so ein Porno also der hatte dann plötzlich, ich dachte, es wäre ein Horrorfilm und plötzlich packt die seinen Schwanz aus und hat ihn im Mund und dann, ja gut, okay, dann halt so.
Hast du den Titel noch zufällig präsent?
Ah, das war irgendwas mit Vampiren. Da bin ich, frag Dennis, der hat das garantiert sofort parat, ey, weil das war schon echt lustig damals. So, ich war hart verwirrt.
War aber nicht Vampyros Lesbos, oder? Den du meinst?
Nee.
Ich glaube, der hat auch ein bisschen. Aber war ja, glaube ich, so ein.
Aber ich glaube, den hatten wir auch, ne?
Ja. Da gibt's doch hier, wie heißt der nochmal, die Schauspielerin, die auch immer wieder in irgendwelchen 70er. Lina Romay heißt die so? Sagt ihr das was?
Boah, nee, ich komme jetzt nicht mit zu.
Ah, die hat ja auch immer wieder Rollen in solchen Filmen gespielt. Vampirfilm der 70er. Ach, teilweise 80er, wo sie dann auch teilweise sehr blank gezogen ist oder noch mal expliziteres gespielt hat.
Nee, also da gab es Blowjobs bis zum bitteren Ende. Ja, ne? Okay. Das war jetzt nicht.
Ja, also auch sie hat Blowjobs verteilt, mal in Filmen.
Ja, es passiert. Soll vorkommen.
Ups.
Hoppla, Brown Money.
Ach, schon scheiße. Klo Sevigny. Mist.
Ja, eben. Sehr schön. Zwei doofe, ein Gedanke. Ja, wunderbar. Willst du noch was loswerden? Wir verweisen natürlich
auf
die
großartigen
Bastarde.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich bin ja ein großer Freund von den Filmen von Gaspar Noé. Ja? Und da habe ich mir dann auch.
Das kannst du so pauschal sagen?
Es gab halt die Filmografie, der ich immer zeitnah gefolgt bin.
Ja.
Und dann natürlich auch von Love und den expliziten Szenen, ich dann einfach überrascht wurde. Damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem im ersten Beziehungsjahr dann auch gleich einen Film, den ich mit Natalie mir reingezogen hatte.
Schön.
Gut, die hatte damit auch die hatte da zum Glück kein Störgefühl. war ja auch ein auf der Metaebene interessanter Film. Ja, aber für mich hat es halt die expliziten Szenen dafür überhaupt nicht gebraucht, so keine Ahnung, was da Gaspar Noé geritten hat, hat mich dann auch nicht hintergrundtechnisch damit beschäftigt. Jo.
Ja, das ist tricky, ne, weil, also jetzt mit diesem Vampir-Ding, was ich meinte, das war auf keinen Fall so, dass das dramaturgisch notwendig war, dass jetzt sie plötzlich in dem Bereich landet. Aber jetzt zum Beispiel so Filme wie Ken Park, das ist für mich ein Film, wo ich finde, dass das sind pornografische Inhalte, das kannst du nicht anders nennen, weil du siehst realen Sex, du siehst Penetration.
Ja.
Und das hat aber trotzdem was mit mir gemacht in dem Moment. Und nicht so, dass ich dachte, Porno, sondern das trägt halt voll dazu bei, dass die quasi aus Langeweile wird dann halt mal irgendwie Gruppensex veranstaltet und so, weil die so irgendwie denen es quasi zu gut geht und die nicht wohin wissen mit sich, wohin. Und dann wird halt sowas gemacht. Ich finde, das hat irgendwie total zum Film gepasst, auch wenn das damals, hatte das ja auch so einen Skandalcharakter.
Naja,
ne?
Total,
so,
voll.
Ist ja dann unglücklich, dass er das mit der Hauptdarstellerin zusammengekommen ist.
Ken Park, auch eines der ganz wenigen Beispiele
eben,
dafür.
Eben, es gibt's nicht oft, dass das wirklich so notwendig ist, wie es gezeigt wird. Mhm, ja. Stimmt, weil meistens ist es halt eben nur so ein Schockding.
Ja, ne? Sehe ich genauso.
Boah, diese Masturbationsszene war auch hart, ne? Wie er sich das Tennisspiel reinzieht und sich dann gleichzeitig würgt. Ja, siehst du, so ein paar Sachen sind da echt hängen geblieben, aber das der Film hat mich damals beeindruckt. Man weiß ich nicht, ob das mit einer heutigen Sichtung auch noch so wäre.
Mhm. Ja, keine Ahnung. Das ist auch schon lange her bei mir.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt mich durch die komplette Filmografie von Tinto Brass arbeiten werde. Also das
ich
glaub, kann ich mir beim besten
Chance
nicht vorstellen.
Ziemlich gering, ja.
Ja, eben.
Ja,
okay.
Wie ist denn dann immer so die Reaktion? Weil das hast du jetzt ja kundgetan, ja, dass du da nicht so den Bock drauf hast, dir unbedingt noch weitere Filme von ihm anzugucken. Gibt es ein paar, die dann absichtlich Filme in Lostopf oder als Auftrag reinschmeißen?
Ja, klar. Wenn es Leute sagen, ja, dann so, weißt du, dann kennst du halt den und den noch nicht, weil dem ist gut und der ist gut und so. Das ist auch fein für mich so.
Aus gutem Anlass hin.
Ja, ja, jetzt nicht so quasi aus Prinzip, weil er gesagt hat, da will er nichts mehr von sehen, jetzt zum Ärgern schmeißen wir da alles rein. Nee, nein, nein, also die wenigsten von euch sind so assi unterwegs. Das nee.
Das sind keine Folterbeiträge, die sie bezahlen.
Außerdem will ich, nee, genau, aber außerdem will ich den jetzt auch nicht kategorisch ausschließen. Du hast ja gesagt, Caligula ist auf jeden Fall ein Film, den ich noch gesehen haben möchte, klar. No. Nee, also da gibt's einiges. Und ich meine, das, was Dennis und du euch da so reinziehen, manchmal nur irgendwie, um sich auf eine Folge vorzubereiten, das ist ja auch nicht nur schön.
Ja, auf der anderen Seite gibt es da halt immer wieder Perlen zu entdecken, auf die ich vorher nie sonst gestoßen wäre.
Ja, siehst du, ja, dachte ich auch cool. Hier mit Miranda und dann war es eine sehr nackte Perle. Und
kann man sich auch mal eine Fotografie angucken.
So, willst du noch irgendwas anteasen? Oder du hast wahrscheinlich genauso wenig den Überblick, wo wir jetzt gerade mit dem Release mit dieser Folge sind, dass es wahrscheinlich sinnfrei ist, zu sagen, nächste Woche kommt Bastarde so und so.
Ja.
Ja.
Aber wir haben natürlich wieder spannende Themen im Petto. Ja, auf jeden Fall. Ein paar Gäste im Petto. Bleibt spannend bei den Bastarden.
Stimmt, da sind oft Gäste dabei. Ja.
Jo. Ja, vielleicht kann ich das schon mal anteasen. Erstmalig auch Hoffi dann bei dem Start. Freue ich mich schon sehr darauf.
Hoffmeister ist am Start. Jawohl. Okay, nice. Mhm. Schön. Mal gucken, aber diesem hasserfüllten Image gerecht wird, was Guess ihm auch immer wieder anhängen will, aber dann bei euch da Randale macht. Gucken wir mal.
Ja, bei dem Thema gibt's Potenzial.
Oh, so gleich. Mhm. Ja,
also,
mich hasste.
Eher Randale hinsichtlich. Egal, ich will nicht weiter anteasen. Wir haben Hoffi zu Gast.
Schön. Reicht ja auch als Teaser. Der ist ja auch ein gern gehörter Gast.
Ja, wir haben ja zur Geburtstagsfolge, die ja jetzt zu der jetzigen Aufnahme relativ frisch released wird, über Apocalypse Now gesprochen. Und da haben wir ja sind gar nicht inhaltlich so tief eingestiegen, ja. Weil nämlich wir haben Werbung nicht nur für eure Aufnahme gemacht, sondern auch für die von Hoffi zusammen mit Niki,
die
sehr ausführlich den Film auseinandernehmen. Mhm. Und Alter, das hat Spaß gemacht.
Geil. Ja, ja, die Folge habe ich ja tatsächlich schon gehört.
Ja, cool.
Fand ich cool. Ja, eben, weil hast schon recht, weil Apocalypse Now, also entweder nimmst du das Ding halt komplett auseinander oder du verweist einfach auf jemanden, der es schon intensiv und gut gemacht hat. Ja, und sowieso mit Hearts of Darkness kriegst du da ja eigentlich erst das komplette Bild, das für ein Chaos war. Alter. Ja, deswegen nächsten Freitag dann wieder die Bastarde.
Gut.
Und ansonsten, wie gehabt, Guess und mich. Und dann bedanken wir uns, oder ich bedanke mich bei Dave, dass du heute am Start warst. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, ich danke wie üblich dir und allen Zuhörenden.
Ja, und seid wie Dave, supportet die Banausen auf Patreon und Steady. Checkt das aus. Die Links dafür gibt's auf Instagram im Linktree oder ihr googelt das.
Genau. Und wir, wie ich schon erwähnt hatte, aktuelle Umfragen aufgezeigt haben, dass man ziemlich cool ist, wenn man die Banausen hört. Ja, man ist noch cooler, wenn man supportet.
Noch cooler, natürlich.
Da waren nämlich 1000 Leute befragt. Ja, es ist auch höchst repräsentativ, diese Aussage.
Ja, sehr schön. Dann macht das mal. Supportet uns. Wunderbar. Dann sind wir raus.
Jo, peace.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.